Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir waren auf den Kosmos-Pressetagen und die haben stattgefunden die letzten Tage im Kloster Heidau in Morschen in Nordhessen. Dort waren etwa 40 Content-Creators, KritikerInnen, haben die Kosmos-Neuheiten der aktuellen Saison, des Jahrgangs, die jetzt so nach und nach erscheinen, kennengelernt, getestet, vielleicht auch schon das eine oder andere Spiel, was wir in den letzten Wochen gespielt haben, noch mal ein bisschen auf Herz und Nieren testen können. Und natürlich wollen wir diese Ersteindrücke jetzt hier formulieren. Diese Ersteindrücke formulieren wir aus dem Auto heraus. Wir sind gerade auf der Rückfahrt, haben kabellose Mikrofone an unsere Sicherheitsgurte geklippt. Das heißt, ich habe beide Hände natürlich im Lenkrad, bin sehr konzentriert. Und gleichzeitig war eine etwas über zweistündige Rückfahrt, die wir gut nutzen können für einen Rückblick auf die Kosmos-Pressetage. Ja, und wen ich an meiner Seite habe und was wir dort alles erlebt haben, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du mit dran bleibst. Und heute nicht nur wie sonst an meiner Seite, sondern vor allem physisch an meiner Seite, denn er sitzt auf dem Beifahrersitz. Stefan Hanten, hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich habe ja keine andere Wahl. Ich muss ja mitfahren.
Richtig.
Ich hätte auch einen Zug nehmen können, aber heute ist so anscheinend sehr viel ausgefallen, habe ich schon gehört. Der Manu Fritsch war auch dort vor Ort und hat jetzt, ich glaube, arge Probleme, wieder zurück nach Hause zu kommen. Insofern bin ich ehrlich ganz froh, dass ich jetzt hier gerade hier drin sitze.
Ja, und wir haben auch schon gute Erfahrungen gemacht mit so einer Aufnahme auf dem Rückweg, nämlich von der BerlinCon letztes Jahr. Da hatten wir noch ein Aufnahmegerät in der Mitte zwischen uns stehen. Jetzt haben wir professionelle, drahtlose Mikrofone an unserem Sicherheitsgurt und hoffen, dass die Aufnahmequalität halbwegs passt. Werden wir mitkriegen im Schnitt und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ja, wir waren jetzt zum ersten Mal, oder du warst jetzt zum ersten Mal auf den Kosmos-Pressetag. Ich war ja schon da. Vielleicht magst du ja erstmal kurz einen Eindruck wiedergeben. Wie hat es dir denn gefallen? Was hat dir denn besonders gefallen? Oder was hat dich beeindruckt oder überrascht? Oder was fandst du vielleicht auch prämlich?
Ja, also was mir besonders gefallen hat, würde ich jetzt nochmal nicht verraten. Da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, wenn es um die Spiele geht. Aber beeindruckt hat mich erstmal so das Ambiente, wo wir dann gelandet sind. Denn wir waren im Kloster Heidau. Und das ist dann ein 4-Sterne-Hotel gewesen. Das war mir im Vorhinein gar nicht so richtig klar. Und ich bin da hingekommen und kam mir erstmal so ein bisschen underdressed vor. Vor allen Dingen, als du dann gesagt hast, ja komm, ich zieh mir jetzt noch ein Jackett an, bevor wir jetzt runtergehen. Aber im Großen und Ganzen, man kennt ja diese ganze Brettspiel-Bubble, das ist ja alles ziemlich locker und ziemlich casual. Insofern hat es das auch wieder schnell gelegen mit der Aufregung. Und es war alles so familiär und so herzlich, so dass ich mich da auch wirklich ganz, ganz schnell willkommen gefühlt habe.
Ja, das ist auch im Kosmos Verlag so. Das sind ja mehrheitlich auch wirklich Leute, die einfach die Spiele auch im Herzen tragen und die einfach Bock haben auf diese spielerische Atmosphäre. Und da weiß man schon, dass wir da nicht alle in Anzug und Krawatte rumlaufen, sondern es ist ja wirklich eine sehr persönliche, nette, herzliche, willkommen heißende Atmosphäre. Ja, ja, die haben sich auch ein bisschen was einfallen lassen. Wir sind dann angekommen, da gab es dann erstmal einen kleinen Sektempfang und dann danach noch ein bisschen Plauderei hier und da, sind wir dann zum Abendessen gegangen. Und als es dann endlich in den großen Saal ging, um die Neuheiten kennenzulernen, da wurde schon deutlich, der Kosmos Verlag durfte doch ein bisschen improvisieren, denn die beiden Menschen, die federführend diese Veranstaltung organisiert haben, die Silke Ruhoff und auch der Kevin Wegener aus der Presseabteilung beide, waren beide krankheitsbedingt leider nicht dabei. Und da fühle ich mit beiden, denn wenn du so ein Jahr lang so ein Event vorbereitest oder über mehrere Monate so ein Event vorbereitest, dann ist es wirklich traurig, wenn du dann an deiner eigenen Veranstaltung nicht teilnehmen kannst. Und deswegen an dieser Stelle von uns beiden mal gute Besserung an euch. Wir hoffen, dass ihr bald wieder auf den Beinen seid.
Absolut.
Ja. Genau, dann sind wir in den großen Saal rüber und da gab es dann erstmal eine Capoeira-Vorführung, die eine Einstimmung sein sollte auf eines der Top-Titel, die der Kosmos Verlag in diesem Herbst veröffentlicht. Leider war dieser Titel auf irgendeiner Palette in irgendeinem Lager beim Logistiker hängen geblieben und wurde gar nicht erst in das Hotel geliefert. Das heißt, da mussten wir mit zwei kleinen Spielen auskommen von oder zwei Exemplaren von diesem Spiel auskommen, die dann so von Tisch zu Tisch gereicht worden sind. Sonst wäre das sicherlich ein Titel gewesen, mit dem wir uns noch viel intensiver hätten beschäftigen können. Und so ging es aber erstmal los mit einem sehr gemütlichen, kleinen, schönen Spiel auf Familienniveau.
Genau, denn wir haben erstmal zu Anfang des Blumen gepflanzt. Das war Wildwuchs. Also wir kamen dort rein und das war alles schon aufgebaut. Das war das erste Spiel, was wir kennenlernen durften. Ja, es ist ein ganz klassisches Familienspiel. Wir haben vor uns ein paar Blumen liegen, also so Blumenplättchen, auf denen Würfel liegen. Nee, es waren keine Würfel, es waren kleine so Holzfiguren, die einen Samen darstellen sollten. Und den versucht man nach oben wandern zu lassen, um diese Blumen fertig wachsen zu lassen und sie dann in sein Gebinde aufzunehmen. Das Ganze funktioniert so, dass man aus der Mitte wiederum eine neue Pflanze oder eine neue Blume aus der Auslage herausnimmt und je nachdem, wo die gelegen hat, triggert man bestimmte Blumenfarben, bei denen dann wieder der Würfel, das ist ja Samen, nach oben wandert. Ja, und dann ist es halt natürlich so, wie es oft in solchen so einer Art Spiele ist, dass eben auf bestimmte Felder bestimmte Effekte wiederum getriggert werden. Man kann Ameisen oder Bienen sammeln, die man dann auf seinen Blumen platzieren kann, um dann Felder zu überspringen. Man kann Marienkäfer sammeln, die einem wieder neue Blumen bescheren und noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt alle nicht mehr wirklich parat habe. Ja, klassisches Familienspiel. Wir sind sicherlich nicht die Zielgruppe dafür. Ich hatte eine ganz nette Zeit damit und ja, also der Ersteindruck ist erstmal gut gewesen soweit.
Ja, das Schöne an diesem Spiel ist, es hat wirklich eine ganz, ganz geringe Regelhürde. Und ich werde das heute Abend kommen, meine Eltern zu Besuch, wenn sie zum Abendessen zu uns kommen. Und meine Mutter ist ja jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, was Spiele angeht. Und da werde ich mal gucken, ob ich dieses Spiel nicht auf den Tisch bringe, weil beide sehr gerne auch im Garten arbeiten, Blumen mögen und jetzt eben auch so ein bisschen spielen. Und das ist wirklich ein sehr einfaches Spiel, was sehr, sehr, sehr zugänglich ist. Und gerade das ist natürlich dann eine Stärke, die man da ausspielen kann. Ob das jemals dann im Sonntagsfrühstück landet, das wird die Zeit zeigen, aber das ist so in dieser Kategorie und in dieser Tiefe, das wird so lange gespielt, bis die Pflanzen leer sind, die man nachziehen kann und dann kann ich eben aus der Mitte eine Farbe triggern, dann werden die Blumen nach und nach wachsen und wer dann zuerst oder zumindest die meisten Blumen gesammelt hat, fertig gewachsen, der hat ein Leben gewonnen, also relativ schlicht.
Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie du davon berichten wirst, gerade nur mit Gelegenheitsspielern, weil eben dann doch auch einige Kettenzüge entstehen können und einige Wechselwirkungen untereinander und das dann doch nicht ganz trivial in manchen Situationen.
Ja, und war ein schöner Einstieg, auch nach so einem langen Freitag, wo wir noch tagsüber gearbeitet haben, dann abends dahin sind, war das auch ein gemütlicher, schöner Einstieg. Dann hatten wir vor uns eben so eine schöne Blumenwiese dann aufgebaut und dann
also wirklich aufgebaut auch, ja. Ne? Man steckt ja diese fertigen Blumen dann in so
einen Halter.
In so eine Art Kartenhalter dann.
Ja, rein, genau. Ja. Und dann sah das irgendwie auch sehr schön aus tatsächlich. Genau, und dann ging es ja zum eigentlichen Highlight-Titel, auf den sich, glaube ich, die ganze Redaktion auch sehr gefreut hat. Und das war eben just jener Titel, der dann beim Logistiker irgendwo auf der Palette hängen geblieben ist, was die alle nicht verstanden haben, warum das nicht ins Hotel geliefert wurde. Aber Tag Team hat es nicht rechtzeitig geschafft. Davon gab es 2 Exemplare. Sie haben das Spiel dann vorgestellt und wir hatten dann 2 Exemplare, die so permanent eigentlich im Raum am Zirkulieren waren, weil alle natürlich auf dieses Spiel besonders heiß waren, weil es handelt sich um ein Duellspiel. Und beide Spielende bekommen 2 Charaktere aus einer Gesamtauswahl von 12 Charakteren. Kann man sich dann beliebig zusammenstellen. Manche harmonieren ganz gut miteinander. Und dann haben wir am Anfang erstmal nur 2 Handkarten oder 2 Karten in einem Kartendeck, decken gleichzeitig eine Karte auf, ja, und dann lösen wir den Effekt auf, aus, der da drauf steht.
Genau, es ist ein klassischer Autobattler, also im Stil von Challengers, was ja Kennerspiel des Jahres geworden ist. Und es ist unfassbar schnell gespielt. Ich glaube, wir haben innerhalb von 20 Minuten direkt 2 Partien gemacht. Genau, denn wir können jede Runde eine weitere Karte mit in unser Deck nehmen. Und der große Unterschied zu Challengers ist, während man bei Challengers dann sein ganzes Kartendeck durchmischt und dann halt nicht so genau weiß, in welcher Reihenfolge die Sachen eigentlich kommen, ist es hier so, dass wir die gezielt an die richtige Stelle des Decks stecken. Und das heißt, wir müssen uns auch so ein klein bisschen vielleicht merken, ja, in welcher Reihenfolge agiert denn mein Gegenüber eigentlich? Ja, also welche Kämpfer kommen wann an die Reihe und wie kann ich vielleicht welche Angriffe irgendwie blocken oder Schwachstellen ausnutzen, um meinen eigenen Angriff dort zu platzieren? Ja, und dann durch diese 12 Kämpfer hat halt jeder nochmal so eine ganz eigene Fähigkeit und teilweise ganz eigene Tracks, ganz eigene Leisten, die auf seinem Board zu sehen sind, wo man nochmal Sonderfähigkeiten auslösen kann. Ich glaube, ich hatte heute mal einen, der konnte dann seine Gegner in Brand setzen. Und wenn man dann 5 Brandplättchen auf dem drauf hat, also auf einen der beiden Gegner, hat man nämlich sofort gewonnen. Also richtig cool, viel Abwechslung. Ja, und du hast mich eben so ein bisschen nach den Highlights gefragt. Hier würde ich schon mal sagen, war schon mal ein Highlight in den 3-4 Partien, die wir, glaube ich, insgesamt gespielt haben. Und dazu ja wahnsinnig viel Abwechslung eben, ne? Durch die Kombination, du hast es schon erwähnt.
Ja, das finde ich auch stark. Vor allem, weil du ja neben dem, dass du dir aus 3 Karten, die du von deinem Stapel siehst, dann eine in dein Deck bauen kannst, dann eben so dein Deck nach und nach wächst, und willst dir überlegen, wann kann ich eine Karte spielen, die vielleicht voraussieht, dass sie gut zu einem Effekt passt, den du spielst. Also beispielsweise, du spielst einen Angriff, dann möchte ich an gleicher Position eine Karte haben, die blockt. Und jetzt habe ich vielleicht in der Vorrunde gelernt, aha, die zweite Karte ist der Angriff. Dann muss ich mir überlegen, legst du jetzt gleich deine nächste Karte oben drauf oder unten drunter? Also bleibt deine zweite Karte auch an der Position? Oder wird sie vielleicht zu deiner dritten Karte möglicherweise, weil du eine Karte eben davor legst oder da reinschiebst? Und sowas möchte ich versuchen zu antizipieren, um damit das Deck möglichst gut auszutarieren. Und das ist tatsächlich eine sehr spannende Angelegenheit. Und diese Duelle waren jetzt immer interessant und spannend. Und diese Fähigkeiten der Charaktere sind natürlich total unterschiedlich. Auch die fand ich sehr, sehr abwechslungsreich, sehr interessant. Wir sind natürlich lange nicht durch nach den paar Partien, die wir jetzt hatten. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich unheimlich reizvoll finde und auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue.
Ja, und was dann in Essen auch dann endgültig kommen soll. Dann wird die Palette hoffentlich wieder gefunden.
Ja, es ist schon da, ne? Es ist alles geliefert, alles produziert. Es ist jetzt nur zwischen Stuttgart, dem Verlag, also der Logistikabteilung und dem Lager von Cosmos und dem Hotel irgendwo unterwegs diese Palette abhanden gekommen und die muss jetzt irgendwie wieder gesucht werden. Also daran ist es wohl gescheitert.
Ja.
Genau. Aber auf jeden Fall ein großes Highlight. Wir werden auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, aber Tag Team war auf jeden Fall, hat viel Spaß gemacht.
Ja, wie sieht es mit dem nächsten aus bei dir? Das war nämlich die Weiße Burg Duell, also die Zwei-Spieler-Variante von der Weißen Burg. Wann war das? Vor 2 Jahren, glaube ich, ist es rausgekommen.
Genau, war ein großer Verkaufserfolg, großer Verkaufsschlager für Cosmos, wahrscheinlich auch nicht zuletzt durch die hohe Positionierung beim Deutschen Spielepreis im letzten Jahr. Ich habe die Weiße Burg ja immer sehr, sehr gerne gespielt und es war für mich immer ein großer Highlight-Titel, der mir viel Freude macht, der natürlich sehr gründlich ist, sehr kopflastig ist, durchaus anspruchsvoll ist zu spielen, taktisch nicht ganz leicht, damit die ganzen Zwänge nötig durch das Würfel einsetzen. Und das haben sie jetzt sehr stark runtergebrochen. Und ich dachte, meine erste Reaktion war, cool, ich liebe Duellspiele und Zwei-Personen-Spiele. Meine zweite Reaktion war, braucht's das überhaupt? Weil die Weiße Burg funktioniert natürlich auch zu zweit total gut und ganz hervorragend. Und jetzt habe ich aber gemerkt, was da der große Unterschied war, nämlich es geht erheblich schneller. Also in etwa der Hälfte der Spielzeit von der Weißen Burg bist du hier durch. Das Spiel kannst du, wenn der Aufbau mal gemacht ist, in 30, 40 Minuten gut spielen. Denn das Überraschende war, es sind gar keine Würfel drin.
Ja, und das war eigentlich so das Erste, was mich erstmal so ein bisschen abgeschreckt hat, ja. Als es dann hieß, ja, wenn ihr keine Würfel mögt, ich habe eine gute Nachricht, Weiße Burg Duell hat keine Würfel. Und ja, meine Reaktion war, oh Gott, das ist eigentlich mein großes Highlight.
Ja, du warst ein bisschen enttäuscht.
Ich war wirklich erstmal ein bisschen enttäuscht. Stattdessen haben wir so kleine Zylinder, die wir dann als Aktionsmarker auf den Plan setzen, um Aktionen auszulösen. Ansonsten war das Spielgefühl eigentlich relativ ähnlich. Also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht so ins Detail gehen, aber das Besondere ist, jeder von uns hat 6 farbige Marker, also in 3 Farben waren es, glaube ich, 6 Marker auf seinem Tableau und wir setzen die nacheinander auf diesen Aktionsfeldern ein und dann auf jedem Aktionsfeld sind 2 Aktionen benachbart, die wir dann in der Reihenfolge unserer Wahl triggern können. Ja, da gibt's noch so eine kleine Einschränkung, dass eben, also es dürfen mehrere Marker auf so ein Feld, aber sie müssen unterschiedlicher Farbe sein. Das ist so ein bisschen, ja, das ist ja so ein bisschen angelehnt eben auch diese Würfeltürme, die man in der echten Weißen Burg dann vor sich aufhäuft, also auf dem Plan. Und das Besondere ist, wenn wir alle unsere 6 Marker gesetzt haben, dann machen wir das Gleiche nochmal umgekehrt. Dann nehmen wir diese Marker wieder runter und lösen wiederum die Aktionen aus, die neben diesen Aktionsfeldern sind. Das heißt, mit der ersten Hälfte des Spiels legen wir schon fest, was in der zweiten Hälfte eigentlich passieren wird. Ja, und wenn die alle runtergenommen wurden, dann haben wir jetzt insgesamt 12 Aktionen gemacht. Also ein Umfang, wie das in der Weißen Burg inklusive Erweiterung ist. Ja, und dann gucken wir, wer am besten abgeschnitten hat. Ich glaube, bei uns war es jetzt nicht so doll, weil wir waren alle noch unter den magischen 40 Punkten, wo wir uns dann so ein Punkteblättchen für nehmen können. Ich glaube, da ist weitaus mehr drin.
Ja, und das war die Kennenlernpartie natürlich, weil man muss ja auch hier ganz klar sagen, die Komplexität oder das Anspruchsvolle der Weißen Burg, das haben sie durchaus erhalten. Das ist also jetzt nicht deutlich einfacher, würde ich sagen. Es ist nur zurückgenommener mit den Aktionen und musste nicht mehr mit diesem Geld hin und her bezahlen, diese Würfeldifferenz bezahlen oder das Geld bekommen. Also da haben sie schon ein bisschen abgespeckt, aber der Kern von der Weißen Burg, diese Crunchiness, dieses gute Entscheidungen treffen, möglichst Punkte machen oder Ressourcen besorgen, damit ich die dann wieder einsetzen kann, meine Arbeiter, um dann Punkte zu machen, das haben sie beibehalten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und das Interessante ist ja auch, du hast eben gesagt, man setzt alle Marker ein und dann hat man schon ein bisschen festgelegt, was passiert. Man nimmt aber nicht die eigenen Marker notwendigerweise wieder zurück, sondern nachdem man erstmal Restriktionen hat, nach welcher Art und Weise diese Marker auf das Tableau kommen. habe ich danach gar keine Restriktionen mehr, sondern darf mir von allen Markern, die da sind, welche nehmen. Naja, und da gibt es dann eben Kombinationen, wo ich sage, die Farbe des Markers hat eine Auswirkung. Natürlich hat sie eine Auswirkung, die Position des Markers, auch das Aktionsfeld, auf dem der Marker steht. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich da berücksichtigen möchte. Und das ist was ich wieder unheimlich reizvoll finde, diese Vielzahl an Entscheidungen im Kopf zu jonglieren, um zu gucken, was muss ich hier eigentlich machen, was kann ich hier eigentlich machen, um da möglichst viele Punkte rauszuholen. Und da ist noch viel Luft nach oben, was die Punkteausbeute angeht. Aber ich habe gleich schon wieder gemerkt, was mich in dem Spiel so überzeugt und was mir da so gefallen hat. Also ich fand es einen richtig schönen ersten Eindruck und freue mich drauf, das viel, viel tiefer noch kennenzulernen. Wie hat's dir gefallen?
Ja, mir hat's auch sehr gut gefallen erstmal, weil eben das Spielgefühl so ähnlich ist. Die große Frage stellt sich halt eben, braucht man das wirklich, wenn man eben die Weiße Burg auch zu zweit spielen kann? Und das gilt es jetzt rauszukriegen.
Hier ist ja, finde ich, wirklich das Schöne. Es ist eine kleinere Box. Also wieder so ein Trend von, die Box ist voll, aber sie ist eben nicht zu groß. Es wird nicht Luft verkauft, sondern wirklich alles, was für das Spiel notwendig ist, ist drin. Und dann ist aber auch nicht mehr so viel Platz. Das ist ja im Prinzip, was uns da bei der Weißen Burg auch schon gefallen hat. Und die Box ist aber kleiner, man kann sie gut mitnehmen. Klar, man hat viele Plättchen und so, aber dadurch, dass du keine Würfel hast, kannst du tatsächlich dieses Spiel auch gut mal mit in Urlaub nehmen, unterwegs spielen. Das ist jetzt nichts für an Strand oder auf dem Gartentisch oder so, ne? Aber es braucht schon ein bisschen weniger Platz und du hast natürlich eine kleinere Kiste, die du mitnehmen musst, auch eine leichtere. Das ist also vielleicht mal ein kleiner Vorteil nebenbei. Aber ja, ist auch ein bisschen anders vom Spielgefühl, werden wir ein bisschen tiefer kennenlernen.
Ja, und dann ist was ganz Besonderes passiert, ne? Denn wir haben uns nicht zu zweit oder zu dritt oder zu viert zusammengesetzt, sondern, ich überschlag mal, so zu 20. bis 24. und haben eine Partie gespielt, eines Spiels, was 30 Jahre alt ist.
Ja.
Ja, und zwar Catan Connect durften wir ausprobieren.
Catan Connect, ja, das fand ich ja wirklich spektakulär. Catan ist ja als Marke, Gott sei Dank, will ich sagen, nicht tot zu kriegen. Das ist ein Spiel, was mich in den 90ern extrem geprägt hat, was dann natürlich jetzt im Zuge der vielen Neuerscheinungen, dann hatte ich ja ein paar Jahre, wo ich weniger gespielt habe oder so, dann heutzutage für mich nicht mehr ganz diesen Stellenwert hat in meiner aktuellen Spielerauswahl. Aber Catan wird immer ein Titel bleiben, den ich mit ganz vielen Spielerabenden verbinde. So dieses, ach, heute siedeln wir mal wieder. Das war ja in den 90ern wirklich ein geflügeltes Wort. Und deswegen war das jetzt für mich wirklich so ein bisschen wie nach Hause kommen und Nostalgie, aber eben auch mit der Innovation, dass wir das nicht zu dritt oder viert oder sechst machen oder fünft machen oder was auch immer, sondern dass wir jetzt eben mit 25 Leuten da am Tisch gesessen haben. Und das ist das Besondere bei Catan Connect. Das ist beliebig erweiterbar und du kannst es theoretisch mit unendlich vielen Menschen spielen. Und der Kosmos Verlag hat da ja auch auf der Messe in Essen Großes vor.
Ja, und zwar die Gruger Halle, ist es, glaube ich?
Ja.
Ja, genau, die Gruger Halle wurde angemietet und am Freitagabend wird es dort ein riesiges Catan Connect Event geben. Und es sind, kannst du mir die Zahl nochmal sagen, wie viele Leute geplant sind? 1200?
Genau, bis jetzt gibt es 1200 Anmeldungen und es ist ein Weltrekordversuch, zu dem man sich auch anmelden kann. Da kann man über die Website der Spiel Essen, über der Messe, kann man sich da auch Tickets besorgen. Und das wird ein Riesen-Event. Moderation wird Smudo machen von den Fanta 4. Also da ist echt die Prominenz am Start.
Ja, ich kann es mir noch gar nicht richtig vorstellen. Also wir können aber ganz kurz von unserer Erfahrung zu Paaren 20 sprechen. Ja, es ist klassisch Catan. Das Besondere ist eben, dass immer abwechselnd die Seiten drin sind. Also man sitzt sich an einem langen, langen, langen Tisch gegenüber. Es gibt eine Tagseite und eine Nachtseite und die sind immer abwechselnd dran. Und das Besondere ist zudem, dass die Ergebnisse, also diese klassischen Würfelergebnisse über eine App ausgewürfelt werden. Das heißt, der Spielleiter oder die Spielleiterin gibt dann bekannt, was gewürfelt wurde und das dürfen dann natürlich wieder alle als Einkommen sich auch nehmen, also ne, alle, die am Tisch sitzen, aber danach eben das Handeln initiieren oder eben auch das Bauen von Bauwerken oder Straßen, das darf dann nur die Seite tun, die jetzt gerade am Zug ist. Also die gegenüberliegende Seite darf trotzdem den Handel mit einbezogen werden, aber sie darf von sich aus das Ganze nicht initiieren. Und ich muss sagen, dieses Prinzip hat mir sehr gut gefallen und ich weiß mittlerweile, glaube ich, auch warum. Denn man hat pro Zug, ja, ich glaube, bei uns waren es 30 Sekunden, ich weiß nicht, wie variabel das ist, aber man hat 30 Sekunden Zeit. Und dadurch gewinnt das Spiel unheimlich an Geschwindigkeit und an Fahrt. Und man fängt nicht mehr an, noch irgendwie ewig lange Handelsdiskussionen zu führen, sondern man muss wirklich schnell sein. Man muss sich schnell entscheiden, möchte ich diesen Tausch jetzt eingehen, ja oder nein. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, denn wir waren nach 30 Minuten, glaube ich, durch. Wenn jemand 18 Punkte erreicht hat, hat er automatisch gewonnen. Wer war das doch gleich bei uns in der Runde?
Ja, das man braucht noch die Verhandlungsgeschick. Achso.
Ja.
Also ich habe gewonnen und das war cool, weil ich tatsächlich in diesem Zug gewinnen musste. Mir gegenüber saß die Alex Brettspielhamster, die Grüße, und die hat schon zwei sehr lange Straßen gebaut, die aber nicht miteinander verbunden waren. Und meine längste Handelsstraße war immer gerade so ein Ticken länger als ihr einer Teil, aber wenn sie noch eine Straße mehr gebaut hätte, dann hätte sie ihre beiden langen Straßen miteinander verbinden können. Da hätte ich das nicht mehr geschafft. Gibt hier auch noch schöne Zusatzregel dadurch, dass du ja viele, das sind ja so eigentlich Papier, das du nebeneinander legst als Spielbrett. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist.
Ja, ist so. Ja, doch, ja, ist so. Da liegen einfach so Papierbögen nebeneinander als Spielfeld, ist trotzdem cool, eine Art Wertigkeit, ist stabil, alles gut, ist alles aufgedruckt. Aber wenn du dann sozusagen auf die Insel des rechten oder linken Nachbarn oder der Nachbarin baust, bekommst du dafür schon Zusatzpunkte, weil du dann die ganze Ecke irgendwie weiterbauen musst. Und da bin ich auf die eine Seite schon mal ausgewichen, habe dadurch eine recht lange Handelsstraße gehabt, konnte dann eine große Rittermacht auch ausspielen, indem ich ein paar Karten gekauft habe. Also mir sind ein paar Sachen geglückt. Ich hatte neben mir sitzen auf der rechten Seite den Stefan Duksch, links neben mir saß Christoph Post und mir gegenüber eben die Alex und dann Carsten und dieser von Couple of Dice. Also liebe Grüße an euch alle. Ihr wart mir sehr großzügige und liebevolle HandelspartnerInnen. Ich habe gerne mit euch gehandelt und konnte immer gerade so den einen oder anderen fehlenden Rohstoff bekommen, sodass es dann am Ende knapp zum Sieg gereicht hat. Und der hat mich einerseits gefreut, weil ich gewonnen habe, was ich dann irgendwie bei 24 Leuten natürlich auch cool finde. Zum anderen gab es aber ja einen ganz besonderen Preis für den Sieger, nämlich eines der beiden Exemplare von Tag Team. Und da wurde ich doch von einigen, naja, beneidet oder vielleicht auch gehasst. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, diesen Preis hätten einige gerne mitgenommen. Das war auch vorher gar nicht klar. Das haben sie sich dann im Nachhinein überlegt.
Ja, du hast da reingequatscht, hast du dich.
Na, ich hab vorgeschlagen, dass das doch eine gute Idee sein könnte und ist in diesem Vorschlag gefolgt.
War eine gute Idee.
Unabhängig davon, dass ich gewonnen habe, fand ich das wirklich cool. Und es war ein schönes Erlebnis. Und ich werde auf jeden Fall in Essen in die Grogerhalle gehen. Also ich werde nicht mitspielen, weil an dem Abend ist ja auch der Abend mit dem Empfang in der Philharmonie in Essen vom Spiel des Jahresverein, wo wir beide eingeladen wurden. Aber ich will auf jeden Fall mal rüber in die Grogerhalle laufen und mir das mal angucken, weil das muss ja ein Riesen-Event sein. Gibt immer eine Ansage, die Tagseite hat jetzt eine 8 gewürfelt oder der Räuber kommt oder so. Und dann fangen alle an, 30 Sekunden lang hektisch miteinander zu handeln und zu bauen. Das ist schon ein eindrucksvolles Erlebnis. So diese Energie, wenn das 24 Leute gemacht haben, die war schon stark. Und ich bin wirklich gespannt, wie das ist, wenn das 1200 Leute machen.
Ja, ich bin auch vor allem gespannt, inwieweit das klappt, weil du musst ja schon irgendwie regelfest sein und du kannst ja auch nicht überwachen, ob jetzt wirklich alle die Regeln genau einhalten. Stichwort Räuber, ja. Wenn der Räuber zu dir kommt, dass der auch wirklich mal versetzt wird und so.
Darauf achten aber ja die Mitspielenden um dich herum. Also du hast ja ein Korrektiv. Also da bin ich optimistisch, dass das gelingt. Und die haben auch die Regeln nochmal sehr gut zusammengefasst am Anfang. Und wir haben das auch gemerkt bei uns in der Runde. Die Alex sagte, meine letzte Catan-Partie ist so lange her, ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Regeln erinnern. Dann konnten wir ihr die nochmal kurz erklären. Und auch nochmal so auf dem Tableau ist eigentlich alles auch aufgedruckt. Das heißt, auch alle, die vielleicht jetzt noch nicht so oft Catan gespielt haben, kommen da relativ schnell rein. Das geht dann schon.
Ja. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, falls sich jetzt jemand fragt, ja, wie kann ich denn jetzt 20 Leute spielen lassen? Eine Box ist für vier oder sechs Leute, also nicht für fünf, glaube ich.
Genau.
Und die kann man dann einfach, davon kann man sich halt mehrere kaufen, die dann einfach nebeneinander an einen sehr langen Tisch, je nachdem, wie viele Leute es sind, legen und dann gemeinsam spielen.
Ich habe jetzt tatsächlich mehrere dieser Boxen auf und werde mal gucken, ob ich beim nächsten Spieletreff vielleicht mal eine Runde zusammenbekomme, wo mal 12 oder 18 Leute das zusammenspielen. Wow. Da habe ich tatsächlich Freude dran. Bei Catan ist ein Spiel, das ist ja wirklich so, das verbindet Menschen und das heißt ja jetzt auch hier Catan Connect. Und ich glaube, dass das ein Potenzial hat, wirklich wieder Menschen am Spieletisch zu vereinen, ja mit einer relativ geringen Regelhürde ist Catan ja da wirklich ein Vorreiter für dieses German Game auch gewesen. Ein großer Hit für Cosmos Verlag damals, ja das Spiel oder der Titel, der dem Cosmos Verlag ja nahezu das Überleben gesichert hat. Ohne Catan wäre Cosmos sicherlich nicht da, wo sie heute stehen, als einer der führenden Verlage in Deutschland. Insofern ist Catan wirklich auch für den Cosmos Verlag ein sehr besonderer Titel. Und damit Menschen wieder zu vereinen, 30 Jahre nach dem Gewinn vom Spiel des Jahres, finde ich dann ein bemerkenswertes Unterfangen. Das werde ich demnächst mal in einer großen Runde probieren. Für diese halbe Stunde wirklich sehr unterhaltsam, sehr hat mir viel Spaß gemacht. Hat mir Catan nochmal wieder ein Stückchen näher gebracht. Und hast du früher auch viel Catan gespielt?
Nur gar nicht so. Das ist noch so ein bisschen an mir vorbeigegangen damals in der Zeit. Aber ich habe natürlich es auch nachgeholt und auch viele Partien gespielt, aber ich hatte lange nicht mehr so einen Spaß da, muss ich sagen. Geht's an dem Abend, ist dann noch runter.
Ja.
Ja, hab ich cool. Wir hatten noch einen Titel an dem Abend, ne? Und zwar einen relativ einfachen kleinen. Oh My Word ist das Ganze. Das ist ja, das hat uns wahnsinnig erinnert an Tic-Tac-Boom, ne? Von, ich glaube, Piatnik.
Genau.
Das heißt, wir müssen Begriffe finden unter Zeitdruck. Und das Ganze läuft hier so ab, dass wir ein kleines Säckchen haben, da sind Buchstaben drin. Und vor uns liegen mehrere Tafeln mit ja Kategorien drauf. Zum Beispiel ein Gewürz oder ein Hobby oder ja, also das sind die verschiedensten Dinge.
Filmstars, Kleidungsstücke.
Genau. Und
sowas.
Und wir ziehen einen Buchstaben aus diesem Säckchen und müssen dann eben einen Begriff finden, der zu einem dieser ganzen Kategorien passt und eben auch mit dem Buchstaben anfängt. Ja, Zeitdruck habe ich gesagt. Denn wir haben statt der Bombe diesmal so einen kleinen Buzzer, der in der Mitte liegt, auf den drücken wir zu Beginn der Runde drauf. Und dann erklingt eine beschwingte Melodie, die uns begleitet, bis dann eben ein Signal kommt und die Runde vorbei ist. Naja, und klassisch, wie bei Tic-Tac-Boom, derjenige, der dran ist, wenn eben dieses Signal ertönt, naja, der bekommt dann einen... Ah ja, genau, der kommt ein Minuspunkte-Chip mit Punkten, also Minuspunkten von 1 bis 3 drauf. Das heißt, man will eigentlich möglichst schnell fertig werden, um das Ganze weiterzugehen. Ja, ist ein lustiges Ding und es macht immer wieder Spaß, natürlich so ein bisschen zu beobachten, wenn Leute dieses Säckchen in der Hand halten und diesen Buchstaben und ihnen fällt partout nichts ein und dabei ist es doch so einfach, was zu finden. Aber gerade diese Menge an verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, zu beginnen, die hat mich so ein bisschen fertig gebracht, oder? Weil man muss sich ja immer entscheiden, also du kannst ja nicht alles durchgehen und dann wirklich sagen, okay, wozu passt es jetzt am besten, sondern du musst dir ja optisch schon so ein, zwei Sachen direkt schon raussuchen, auf die du angehst.
Ja, das war für mich einer der schwächeren Titel tatsächlich. Ich habe das Spiel schon vor einigen Wochen als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, habe davon jetzt auch eine Handvoll Partien gespielt. Ich war vor einer Weile, also vor 6 Wochen oder so, in Hannover und habe da einen Spielerabend gehabt, den Udo Bartsch ausrichtet aus der Spiel des Jahres Jury. Da habe ich mitgespielt. Da haben wir das gespielt. Ich habe das schon in meiner Pubquizrunde dienstagsabends gespielt. Ich habe das schon mit Freunden bei mir zu Hause gespielt. Und ich muss sagen, jedes Mal war ich dann am Ende so ein bisschen genervt, weil also bei den Tableaus ist es so, diese Kategorien, diese Begriffe, die liegen dann so ein bisschen verschachtelt, sodass man nicht alles sofort lesen kann, so ein bisschen versetzt. Ich finde das für das Auge unheimlich anstrengend. Ich verstehe, warum das gemacht wird, weil es dadurch schwieriger ist, oder weil man von allen Seiten es lesen können soll. Aber was mich am meisten nervt, ist dieser dämliche Buzzer.
Ja.
Weil der hat immer die gleiche Zeit oder zumindest einen sehr engen Zeitkorridor. Ich habe es ein paar Mal mitgestoppt. So um die 40 Sekunden, 38 bis 45 Sekunden war, glaube ich, die Bandbreite. Ich habe das zu Hause mal mitnotiert. Und wenn die Gruppe eine bestimmte Größe hat, dann hat sie auch immer so einen Rhythmus. Ne? Klar, fällt einem mal was nicht ein oder so. Aber du hast eigentlich immer so einen ähnlichen Rhythmus, in dem dann dieses Säckchen bei dir wieder vorbeikommt. Und das sorgt dann dafür, dass wenn die Gruppe sich mal auf so eine gewisse Dynamik oder so eine gewisse Geschwindigkeit eingependelt hat, dann ist es ganz oft so, dass diese Minusplättchen, diese Pechplättchen, wie sie heißen, eigentlich bei der gleichen Person gestapelt werden. Das habe ich jetzt in allen meinen Runden erlebt, dass dieses Säckchen, also ich nehme einen Buchstaben raus, muss dann einen Begriff sagen, der zu einer dieser ganzen Begriffe passt, legt sie dann da drauf und dann erst gebe ich das Säckchen weiter. Und klar, wenn jemand mal so komplett auf Schlauch steht oder wenn gar nichts zusammenläuft oder so, dann ist es mitunter so, dass das vielleicht auch mal vorher passiert, aber wenn du die Person bist in der Runde, bei der immer wieder dieser Buzzer aufhört oder diese Melodie aufhört zu spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an einer Position sitzt, die in diesem zeitlichen Korridor mit dem Buzzer korrespondiert, dass du dann einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hast, diese Pechplättchen zu bekommen. Und das ist für mich der große Nachteil an dem Spiel gegenüber Tic-Tac-Boom, wo dieses Zeitfenster, wo dann diese Bombe explodiert, das ist bei Tic-Tac-Boom aus meiner Sicht, ich habe es nicht gemessen, aber es fühlte sich nie so an wie jetzt bei Oh My Word, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie landen noch diese Plättchen immer bei der gleichen Person. Und das war jetzt gestern, glaube ich, meine vierte oder vielleicht sogar fünfte Partie. Und es war bei jeder Partie so, dass eine Person diese Pechplättchen vor sich gehäuft hat und es war es in einer Partie gut. Ich glaube, es fühlt sich auch nicht so.
Nee, hört sich scheiße. Entschuldigung. Aber ich habe das auch nicht verstanden so richtig. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so das ist ja wirklich immer in diesem Zeitkorridor. Also es ist immer eine ähnliche Zeit. Und ja, es hat dann zur Folge, dass eigentlich, wenn du dann als Erster oder Zweiter dran bist, aus dem Säckchen zu ziehen, das eigentlich total gechillt ist erstmal, ne? Du ziehst was raus und überlegst erstmal in Ruhe und weißt genau, mir kann jetzt eh nichts passieren. Und das ist ja das Witzige bei Tic-Tac-Bum, dass es manchmal auch wirklich nach 5, 6 Sekunden schon das Ding losgeht. Ja, das hat für mich eine ganze Menge an Spielreiz genommen, muss ich ehrlich gestehen.
Und du hast jetzt auf einem dieser Tableaus 20 bis 24, glaube ich, irgendwie sowas Begriffe stehen. Ich weiß, 4x5 oder 4x6 Raster oder irgend sowas. Und hast dann 4 Tableaus, die du als Gruppe ja füllen willst. Also so annähernd 100 Wörter oder 100 Begriffe musst du da finden. Das heißt aber auch, dass du halt so etwas über 100 Mal gefühlt diese Melodie dir dann da anhörst. Und die geht mir ja wirklich hart auf den Zeiger, weil das ist wirklich so ein MIDI-Gedudel vom Allerfeinsten. Und dann hörst du dir halt ganz, ganz oft an diesem Abend diese blöde Musik da an, ne? Und spielst dann da eine halbe Stunde, hast du dann immer die gleiche Melodie im Ohr und kriegst so einen Bohrwurm, der auch nicht so schnell weggeht. Also das ist so ein Titel, den werde ich nicht mehr allzu oft spielen, weil da finde ich viele andere Assoziationsspiele und Wortspiele wesentlich attraktiver oder interessanter. Also war leider mein Lowlight des Wochenendes.
Ich habe jetzt 2 Partien gemacht, ich werde noch ein paar dazu auf jeden Fall absolvieren, aber ja, man hört es ja rausgehört, ich bin auch bisher nicht so begeistert. Ja, und dann war es schon vorbei, ne? Also der Abend, wir waren jetzt eigentlich, war es ja schon mitten in der Nacht, wenn wir mal genauer sind.
Also es ging, glaube ich, offiziell bis um 12 und dann sind wir ja nochmal an die Bar, wir können ja gleich mal unser Side-Programm noch erzählen, aber bleiben wir da erstmal beim Cosmos-Programm.
Ja.
Ja, wir haben da noch einige Stunden an der Bar uns aufgehalten. Interessanterweise, und das fand ich wirklich bemerkenswert, ist ja diese Brettspielszene eine offensichtlich enthaltsame und genügsame. Und das ist auch der Cosmos-Programmleitung aufgefallen, die, glaube ich, in jedem ihrer öffentlichen Redebeiträge gesagt hat, ja, das ist ja ganz verwunderlich, dass diese Brettspielleute ja so wenig Alkohol trinken. Und in Buchpartys auf der Frankfurter Buchmesse kenne sie das anders. Und wenn ich sage, wir sind an der Bar gelandet, dann nicht, weil wir uns da die Hucke voll gesoffen haben, sondern weil wir da einfach noch Raum zum Spielen haben. Den haben wir dann abends auch noch genutzt. Aber das können wir gleich erzählen. Wir sind auf jeden Fall nüchtern und gut gelaunt am nächsten Morgen pünktlich zum Frühstück gewesen und danach ging es dann ja zur großen Neuheit, zum Kennerspiel, das ich auch schon jetzt einige Male spielen konnte in den letzten Wochen, nämlich Am Goldenen Fluss, ein Eurogame, ein kleines Kennerspiel von Keith Piggott, was erstmal ja unheimlich schön gestaltet ist.
Ja, der Name sagt's ja schon, ne? Es ist viel in Gold gehalten, das spiegelt sich auch auf dem Spielplan wieder.
Auch mit so Goldfolie überall, ne? So aufgesetzt, also ganz toll.
Ich finde, das erschwert manchmal so ein klein bisschen, zumindest anfangs, so die Übersicht, ja, was passiert jetzt eigentlich oder wo kriege ich irgendwelche Boni, weil das eben in Gold aufgedruckt ist. Aber es sieht wirklich großartig aus. Ja. Ja, und es hat auch wirklich ein unheimlich elegantes Spielprinzip, denn wir sind insgesamt, anders. Wir haben insgesamt immer eine von 3 Aktionen zur Auswahl. So rum ist richtig. Und wir versuchen ja, der beste Händler zu sein. Und ich glaube, es spielt im alten China, auch wenn uns die Vorstellung ja irgendwie mit einem japanischen Gruß präsentiert wurde, was mich ein bisschen irritiert hat. Aber 3 Aktionen insgesamt. Und wir haben dafür einen kleinen Würfel vor uns, den wir immer zum Ende des letzten Zuges werfen. So, das heißt, wir haben schon immer die Möglichkeit, uns dann auf den nächsten Zug so ein bisschen vorzubereiten. Auch hier klassisch, das erinnert so ein bisschen an Stefan Feld, wir können diese Würfelzahl auch noch verändern über so eine kleine Währung, die wir noch rechts an unserem Tableau abtragen. Ja, und die Aktion selber, wir können zum einen, sind das Kais oder Handelshäuser, an das Flussufer bauen, ne, wo man anlegen kann mit seinem Schiff.
Genau, wir fahren ja mit dem Schiff unten einmal von Norden nach Süden.
Ich frage dich jetzt, weil du es besser kennst. Du hast
ja, ich kann es gerne ein bisschen zusammenfassen. Ja. Ich werde es auch demnächst mit dem Stefan Zerlik übrigens auch hier liebe Grüße rezensieren, weil wir es beide jetzt schon etliche Male gespielt haben. Also man fährt eigentlich von oben nach unten diesen Fluss runter. Und wir haben 3 Aktionen. Wir können einerseits, wenn wir das Würfelergebnis können wir nutzen, um mit einem unserer beiden Schiffe entsprechend viele Felder nach unten zu fahren. Und dann bekommen wir da Ressourcen von den Häfen, die an diesem am Fluss anliegen. Die zweite Möglichkeit ist, wir können aus einer offenen Auslage uns so einen kleinen Markt bauen oder kaufen, den wir dann auf den Fluss bauen können oder an den Fluss bauen können, an so einen Hafen, der uns einerseits dann Erträge sichert, wenn jemand an diesem Feld anhält, bekommen wir als Besitzer dieses Hafens dann einen Ertrag. Die Person, die anlegt, bekommt dann auch wieder Erträge. Und beim Bau können wir auf so einer Fortschrittsleiste, wo wir am Ende so eine Art Mehrheitenwertung haben oder so eine Fortschrittswertung haben, dann auf so einer Leiste voranlaufen Das ist die zweite Aktion. Die dritte Aktion ist, wir können mit Rohstoffen, die wir haben, dann Händlerkarten ausspielen oder adligen Karten. Also es gibt dann Leute, mit denen wir interagieren können, die wollen bei uns einkaufen, die beliefern wir mit Ressourcen. Und jede dieser Karte bringt natürlich wieder einen Vorteil, einen Sofort-Effekt, einen dauerhaften Effekt, eine Wertung fürs Spielende, irgendeine Erleichterung, die wir im Spiel nutzen können und so. Und das tun wir natürlich, um viele Siegpunkte zu sammeln, um mit unseren Ressourcen günstig zu handeln. Und da gibt es so eine Meisterschaftswertung. Das ist einfach so Spielziele. Wer zuerst dieses Ziel erreicht hat, bekommt mehr Punkte als jemand, der es nicht erreicht. Oder als zweites oder drittes. Dann haben wir eben, je nachdem, wo wir bauen, so Mehrheitenwertungen in den jeweiligen Bezirken oder Regionen. Und das ist es auch schon eigentlich. Aber es ist wirklich ein sehr elegantes, sehr flüssiges, sehr fluffiges Spiel, weil wir würfeln schon am Ende unseres Zuges. Und dann haben wir eigentlich, während die anderen ihren Zug machen, kurz Zeit zu überlegen, was wir machen wollen. Wollen wir laufen? Wollen wir in der Region mit unserem Würfelergebnis einen Hafen bauen? Da können wir schon mal gucken, können wir den bezahlen? Was kostet der? Oder wollen wir mit einem Händler interagieren in einer bestimmten Region? Und das ist letztendlich das, was wir da tun. Und deswegen ist das Spiel auch so schnell und so zügig gespielt, also so wirklich elegant und fluffig, gar nicht gehetzt oder hektisch oder so. Und auch gar nicht so listisch, weil wir schon sehr stark interagieren und natürlich das, was das Gegenüber macht, auch mit uns was zu tun hat. Aber dadurch, dass wir eben schon würfeln, haben wir Zeit, in den Zügen der anderen kurz nachzudenken. Und dadurch hat's einen unheimlich guten Flow, einen unheimlich guten Rhythmus. Und auch das haben wir in der Konstellation, in der wir gespielt waren, wir beide, der Manu Fritsch und der Sebastian Denze, liebe Grüße, wir haben das sehr zügig gespielt und hatten da aber viel Vergnügen dran. Und ich habe ja schon ein paar Wochen, trage ich das Spiel immer mal mit rum und sage, komm Stefan, lass uns das mal spielen. Kannst du jetzt nachvollziehen, was mir daran so gut gefällt und warum ich das so oft auf den Tisch bringen wollte in den letzten Wochen?
Kann ich voll und ganz. Ich habe es ja auch nicht abgelehnt, weil ich keine Lust drauf gehabt hatte. Aber ich wusste ja, spätestens bei Cosmos werden wir es auf jeden Fall nochmal spielen. Lass erstmal ein paar andere Sachen probieren. Nee, es ist wirklich so rundum elegant im ganzen Spieldesign. Ich hatte mich wirklich, wirklich beeindruckt. Du hast es gerade Flow genannt und das beschreibt es eigentlich am allerbesten. Insofern, ich bin sehr gespannt auf weitere Partien, hatte da schon riesen Spaß dran, nicht nur, weil ich natürlich relativ souverän auch gewonnen habe, obwohl es nur meine Erstpartie war. Ja,
ja, sehr.
Und das gegen Leute, die es schon gut kannten. Nee, aber wirklich richtig, richtig schön und ich bin auch mal gespannt, wie es bei mir in der Familie dann ankommen wird, weil es eben so reduziert ist und trotzdem so viele Möglichkeiten bietet. Ja, aber du ja immer nur abklopfst zwischen diesen drei Aktionen, wenn du dran bist. Was kann ich jetzt tun und was ist die beste Option für mich? Und
ja, manchmal kannst du zum Beispiel gar keine Händler beliefern, ja, weil dir die Ressourcen fehlen. Dann kannst du jetzt nur noch überlegen, kaufe ich jetzt so einen Markt oder fahre ich den Fluss runter und hole mir dann die Ressourcen, manipuliere vielleicht den Würfel nochmal um plus oder minus eins oder zwei mit so einem Gunstmarker. Also du hast eine relativ eingeschränkte Art von Aktionen, aber in denen steckt eben viel Tiefe und viele Möglichkeiten drin. Genau, also Am goldenen Fluss von Keith Piggott bei Cosmos jetzt ab sofort erhältlich. Ganz schöner Titel, wenn man sicherlich noch von hört, spätestens dann in meiner Rezension.
Und dann hast du aber noch einen Titel kennengelernt, den ich jetzt noch gar nicht kenne. Der liegt hier unten bei uns hinten im Kofferraum, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und zwar ist das Four Planets. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, Four Planets ist aus der Reihe Spiele für zwei. Ein Spiel für, zwei Personen.
Drei bis vier.
Ja. Für zwei Personen. Und das ist sehr schnell gespielt. Dann haben wir es, glaube ich, 20 Minuten lang gespielt. Hab da eine Partie mit dem Stefan Golisch gespielt aus der Jury, aus der Kinderspieljury. Liebe Grüße auch an dich. Und wir haben letztendlich eine Auslage von vier Reihen und in diesen Reihen liegen jeweils zwei Karten. Wir haben so kleine Raumschiffmarker, die wir da nutzen können, um auf diese Karten zu bieten. Das Besondere, es gibt ein paar Karten, die sind kostenlos. Es gibt ein paar Karten, die haben eben Kosten von ein, zwei oder mitunter auch drei Münzen und die bezahle ich mit anderen Handkarten, die ich mir in der gleichen Runde ersteigere. Oder ich darf eine Handkarte maximal mit in die nächste Runde nehmen und die Karten haben dann Wertigkeiten, die dann eben auch zeigen, natürlich sind die besonderen, besonders wertvollen Karten, bringen mir ein bisschen mehr Einkommen. Also kann ich sagen, ich schmeiße hier mal eine Karte weg, die drei Münzen wert ist und kann davon zwei andere bezahlen mit einer Wertigkeit von zwei und eins oder so und baue mir auf diese Weise so eine kleine Auslage auf von, ich glaube, in fünf oder sechs verschiedenen Farben. Und immer wenn ich zwei Karten der gleichen Farbe kombiniert habe, dann habe ich damit einen Sondereffekt. Ich kriege nochmal so ein neues Raumschiffteil, mit dem ich dann bieten kann auf so eine Reihe. Da wird dann also geschaut, wer hat die Mehrheit in dieser Reihe und hat auf die Reihe geboten oder bei dem Gleichstand, wer hat zuerst in dieser Reihe geboten und das Raumschiffteil angelegt. Oder wir haben einen Erkundungsmarker, der in einer Auslage, die oben ist, aus vier Karten zeigt, welche Kartenfarbe am Ende besonders wertig ist und besonders viele Punkte gibt, wenn wir die sammeln. Das beeinflusst eben auch nochmal das Sammelverhalten, wenn ich weiß, auf meiner Seite der Erkundung, die grünen und die roten Karten bringen besonders viel Punkte. Ich weiß aber vielleicht nicht, auf deiner Seite dieser Leiste, welche Karten da liegen. Und dann ist es so ein bisschen auch ein Taktieren, ein bisschen am Gucken, welche Karten sind eigentlich besonders wertvoll. Ja, das ist jetzt nichts, was mein Herz zum Aufregen bringt, aber es ist ein sehr solider, netter Titel im besten Sinne aus der Reihe Spiele für zwei. Kleines Tauziehen, kleines Beatspiel, was ja auch für zwei Personen sind ja Beatspiele auch oft ungewöhnlich. Also insofern, das hat mir gut gefallen. Das ist ein grundsolider Titel, der viel Spaß macht und wahrscheinlich ist es wieder so ein Titel, wo wir als Vielspieler, wie ich ja gerne sage, als blasierte Vielspieler mal die Nase rümpfen und sagen, ja, das ist jetzt nichts für uns, aber ich glaube, dass das wirklich Paaren oder Menschen, die vielleicht mal mit einem Kind spielen oder Leute, die sagen, diese Reihe Spiele für zwei mag ich gerne, wir spielen oft zu zwei, da ist das ein grundsolider, schöner Titel und jetzt habe ich eine Partie gespielt, ne? Freue mich da auf weitere Partien, bin da neugierig drauf, können wir auch gerne die Tage mal spielen, also das hat mir durchaus getaugt.
Jetzt frage ich mich gerade, du sagst aus der Reihe Spiele für zwei. Ich kann mich noch erinnern, dass ich sag, bei Cosmos eine kleine Tradition eben, dass diese Reihe auch erschienen ist, schon vor etlichen Jahren, also ja für 15 Jahre, 20 Jahre schon her, die ersten Titel erschienen sind. Jetzt haben wir eben über Tag Team und Weißenburg Duell gesprochen. Sind die denn auch in dieser Reihe drin oder sind das wieder Sondertitel?
Also die Reihe Spiele für zwei ist erheblich älter sogar noch. Also mindestens würde ich sagen 25 Jahre.
Aus den 90ern, ne?
So die ja, gab es in den 90ern.
Von Babel war einer der ersten. Oder so.
Genau, da gab es ja schon Babel. Einfach genial von Knizia. Gut, das war ein bisschen später. Aber ja, also es gibt auf jeden Fall, ist das schon sehr, sehr lange. Dracula, Karuna, das sind alles Titel, die schon was älter sind. Also beide Titel, sowohl Sky Team ist ja auch in dieser Reihe Spiele für zwei erschienen, als auch Tag Team, als jetzt auch Four Planets. Im letzten Jahr noch Caesar und Cleopatra als Neuauflage von Wolfgang Lüttke. Die sind ja ursprünglich in diesen kleinen, ich sag mal so, wie ein bisschen größer als eine CD oder so eine Pralinenschachtel, viereckigen Schachteln erschienen. Da sind sie jetzt ein bisschen variabler. Also die Schachtelgrößen variieren stärker. Sky Team und auch Tag Team haben ja nicht nur sprachlich eine Gemeinsamkeit, sondern auch die Schachtelgröße ist vergleichbar. Four Planets ist jetzt wieder ein bisschen kleiner. Also ich glaube, da sind sie jetzt ein bisschen variabler. Und früher hatten die alle so eine Einheitsgröße. Davon sind sie jetzt ein bisschen abgekommen. Was schade ist, weil die dann im Regal natürlich ein bisschen kraut- und rübiger angeordnet sind. Aber ja, die Reihe ist trotzdem so. Aber ja, die sind beide in dieser Reihe.
Okay. Gut, dazu kann ich jetzt nicht wirklich was sagen, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch genug gesagt.
Haben wir genug gesagt, können wir auch mal besprechen. Wir hatten ja noch einen kooperativen Titel, der lieber zu tun hat.
Genau, auf den wollte ich gerade noch hinaus, und zwar ein... Nee. Ja, nee, oh, jetzt habe ich das Lied im Kopf, ich habe das gerade rausgeworden.
Also
um den Titel Staying Alive. Ja.
Der ja eine Gemeinsamkeit hat mit dem Lied Biene Maya, die du sicherlich kennst.
Ja, die kenne ich, aber die Gemeinsamkeit kenne ich nicht.
Die Gemeinsamkeit ist, beide Lieder haben 100 bis 120 BPM und sind damit das perfekte Lied für eine Herzdruckmassage.
Das war mir befallen über die Titel, aber bei Biene Maya war mir das neu, muss ich
ja
sagen.
Dim, 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 dim. Auch gleicher Beat.
Gut.
Wieder was gelernt. Wir hätten Videos, Podcast, Kultur gespielt.
Ja. Und retten Leben.
Und retten Leben.
Sehr gut.
Staying Alive.
Kommen wir doch mal zu Staying Alive.
Retten
zum
Leben.
Titel, zum Titel selber. Es ist ein Zombie Survival-Spiel, ein kooperatives Zombie-Survival-Spiel mit Echtzeitelementen, um es mal in einem Satz zusammenzufassen.
Und Memory.
Ja, oh Gott, das gehört auch noch mit dazu. Stimmt. Wir haben Handkarten und in diesen Handkarten finden wir natürlich Zombies unter anderem, aber auch Waffen und Munition und sonstiges Equipment, wie jetzt zum Beispiel Wasser oder Proviant. Wir finden teilweise Karten, ja eben, die Durst und Hunger bedeuten. Wie heißen die eigentlich? Sie sind wahrscheinlich...
Durst und Hunger.
Ja, so, okay. Und ich dachte, die Karten selber hätten noch irgendwie einen Namen, einen besonderen. Ja, und was wir möchten, ist natürlich bis zum Ende überleben. Jeder von uns hat Lebenspunkte, das sind in der Regel 6. Und wir wollen so lange überleben, bis wir gefahrlos fliegen können und trotzdem noch am Leben sind. Denn wenn sobald einer von uns auch nur stirbt und nicht mehr fliehen kann, haben wir gemeinschaftlich verloren. Ja, und das Ganze läuft so, dass immer nur ein einziger Spieler von der ganzen Gruppe dran ist und auch nur reden darf und kommunizieren darf. Und er sollte natürlich dann auch direkt mal sagen, was er eigentlich auf der Hand hat. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kriecher, das ist eine besondere Zombieart, oder einen Brecher auf der Hand. Und ich habe eine Pistole, aber ich habe keine Munition. Also guck doch mal, dass ihr mir vielleicht Pistolenmunition geben könnt. Weil mit den Pistolen und der Pistolenmunition wiederum kann ich Kriecher erschießen. So, das Problem ist, man hat auch nur zwei Aktionen, wenn man dran ist. Und man kann unter anderem Karten nach links weitergeben. Also auch Zombies oder eben auch Munition oder sonstiges Equipment. Ja, und das Hauptproblem an der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt Zombies erledigen will, also zum Beispiel mit der Pistole, kann ich nur nach rechts schießen, also zu meinem rechten Nachbarn, der da neben mir sitzt. Das heißt, es ist extrem viel Absprache nötig, dass im Idealfall sowohl Pistole als auch Munition auf meiner Hand landet, aber auch gleichzeitig eben ein Zombie, den ich damit erledigen kann, bei meinem rechten Nachbarn. Und ja, es ist viel Absprache nötig, aber eben auch natürlich der Memory-Effekt, du hast es gerade gesagt, denn ich muss mir merken, welche hat denn Ammunition meine Nachbarn eigentlich auf der Hand und welche kann ich jetzt erledigen? Weil in dem Moment, wo ich sage, ich erschieße deinen Kriecher mit der Pistole, der Pistolenmunition und du hast gar keinen auf der Hand, habe ich die Munition halt verballert und das war's.
Ja,
zumindest mit dem Schuss, den ich da abgegeben habe. Ja, und so versuchen wir eben, diese Gefahren zu beseitigen, indem wir Karten reihum umtauschen. Es gibt noch so ein paar kleine Sonderregeln. Und dann irgendwann, wenn der Kartenstapel aufgebraucht ist, der in der Mitte liegt, dann gibt es die Möglichkeit, entweder noch das Bleiben, das kostet mich aber jedes Mal einen Lebenspunkt, weil ich ja vielleicht noch helfen kann. Ja, oder ich kann fliehen. Und fliehen bedeutet, ich darf nur eine bestimmte Anzahl an Gefahrensymbolen auf meiner Hand haben, die wiederum auf den Karten verteilt sind. Und dann kann ich fliehen. Und wenn jeder gefahrlos fliehen kann, und nicht zu viele Gefahren sind, Bruder, hat man gefunden. Ja, und Echtzeit. Ich habe doch Echtzeitelement gesagt, ne? Hab ich ganz vergessen. Es gibt ja noch einen Wachposten. Der hat eine Sanduhr vor sich. Und sobald diese Sanduhr einmal abgelaufen ist, hat man auch sofort verloren. Das heißt, die Aufgabe des Wachpostens ist es, immer rechtzeitig diese Sanduhr umzudrehen und einen Lebenspunkt auszugeben. Also ein weiteres Element, auf das man achten muss. Und es gibt nichts Schlimmeres in diesem Spiel, wenn man einen Wachposten hat in der Gruppe und man sieht, wie die Sanduhr verrinnt. Und es sind nur noch wenige Sekunden, aber man darf ja nichts sagen, wenn man nicht dran ist. Ja, und man rennt in sein Verderb. Wie geht das da auch so?
Ja, ich war ja der Wachposten heute. Wir haben so heute noch mehr gespielt. Mir ist Sonntag. Und diese Aufgabe ist eine sehr verantwortungsvolle. Gleichzeitig hat die Souverän mit drin, Julia Zerlik, die mich dann darauf angewiesen hat, Frederik! Und dann konnte ich wieder die Sappe rumdrehen, denn die Funkerin darf auch sprechen. Ein Wort darfst du sagen, wenn sie gerade nicht dran ist. Und somit haben wir noch ein Korrektiv. Aber ja, der Wachposten, wenn ihm die Lebenspunkte so nach und nach ausgehen, muss dann irgendwann diese Fahrt weitergeben, damit der Person links von sich die Rolle tauschen, sodass diese Person dann der Wachposten ist und man selber dann eine andere Rolle übernimmt. Also da steckt schon eine ganze Menge drin. Dadurch, dass ich nicht reden kann, dadurch, dass ich auf dem Schirm haben möchte, was hast du auf der Hand, was haben andere auf der Hand, passiert natürlich eine ganze Menge. Und das fand ich wirklich total reizvoll. Ich bin ja ohnehin nicht so abgeneigt bei Echtzeitspielen. Es gibt ja Leute, die verteufeln die total. Nö, ich finde das lustig. Ich fand das hier auch lustig. Das ist sicherlich kein Spiel, was du dreimal am Stück spielen willst, weil dann hast du wirklich einen Brainfuck im Kopf. Aber das Spiel an sich, das hat doch mir zumindest ganz viel Spaß gemacht, weil es wirklich lustig war. Und da viele coole Elemente auch in den Stecken drin. Also, stressig. Man muss sich ein bisschen was merken. Und natürlich muss man auch den Mitspielenden vertrauen, weil wenn ich vielleicht eine Schrotflinte auf der Hand habe, die zwei Felder nach rechts schießen kann, dann muss ich auch darauf vertrauen, dass die Person, die zwei Felder rechts, wenn der sitzt, das auch noch auf dem Schirm hat und dann nicht ihren Zombie wieder an dich weitergibt, weil du eins rechts neben mir sitzt. Und solche Elemente stecken da eben drin, dass man schon sehr genau aufpassen muss, wer hat denn zu welchem Zeitpunkt welches Maß auf der Hand. Und das sorgt natürlich für eine schöne Dynamik am Spieltisch. Irgendwann gibt es diesen Punkt, dass du dann sagst, so, jetzt möchte ich gerne fliehen oder jetzt kann ich fliehen und jetzt möchte ich bitten, dass ich die Beine unter den Arm nehme und renne und dann möglicherweise auch wertvolle Munition mitnehme. Also insgesamt cooles Spiel, coolen Twist, einer schönen Energie. Fand ich wirklich unterhaltsam, hat mir Spaß gemacht. Für die richtige Runde, im richtigen Setting, wilde, abenteuerliche 20 Minuten.
Das wäre jetzt auch meine Einschränkung gewesen für die richtige Runde. Das ist sicher nicht jedermanns Sache. Aber es hat einen großen Herausforderungscharakter, denn es gibt ja noch einige Module, die mit drin stecken.
Yeah.
Irgendwann wird man die Sache halt gelöst haben, weil wie immer bei solchen Spielen in der Gruppe wird man in der Regel dann irgendwann auch besser, löst dieses Szenario. Aber dann gibt es wiederum neue Herausforderungen mit neuen Fallen, die eingestellt werden. Und ich glaube, da steckt immer eine Menge Abwechslung drin, was ich so gesehen habe.
Ja, wird auf jeden Fall einige Male auf den Tisch kommen. Und da freue ich mich jetzt tatsächlich drauf, das mal mit ein paar Gruppen auszuprobieren, war auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Angelegenheit.
Ja, ich glaube, dann sind wir mit dem Kosmos-Programm noch durch, oder?
Wir sind damit durch. Wir haben uns noch den Adventskalender mal grob angeschaut, der jetzt ja im Dezember wieder erscheinen wird. Jetzt haben wir noch so ein paar ältere Titel da aus dem Frühjahr, also Schattenwald beispielsweise oder Karak 2 oder Andor, das Herrenland, die neue Andor-Box. Die haben wir jetzt ja alle nicht gespielt, aber zumindest haben wir mal einen Blick riskieren können oder sie, falls wir sie noch nicht haben, das Rezensionsexemplar mal mitnehmen können. Genau, und damit sind wir jetzt im guten Kosmos-Programm. Die meisten von uns ohne Tag-Team, aber einige wenige. Ich habe diesen Vorteil schon. Und genau, sind wir jetzt, glaube ich, mit ein paar Spielen ausgestattet, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten mal schauen wollen, wie das so hinläuft.
Ja, unsere Abende waren ja dann nicht zu Ende in dem Moment, wo eben die Veranstaltung zu Ende war. Wir haben ja noch ziemlich dran in der Bar, in der besagten, weitergespielt, teilweise bis ein, zwei nachts, aber manche noch länger, habe ich gehört. Das würde ich auch sagen können. Sollen
Ja,
wir
ich
davon auch noch ein bisschen was berichten, was wir
gerne.
gemacht haben?
Also ich habe also die Leute an der Bar, die da gearbeitet haben, die hatten eigentlich schon soweit Feierabend. Haben also kommen, wir geben euch gerne noch ein Getränk und dann könnt ihr euch da hinsetzen. Wir machen euch das Licht an, aber hier ist eigentlich jetzt auch schon so langsam Schicht in Schacht. Und dann haben wir, also die haben sich auch gewundert, wie lange man sich an so einem alkoholfreien Hefeweizen festhalten kann. Denn wir haben dann auch so 4 Uhr nachts gesessen und haben noch miteinander gespielt. Die Gruppe war erst ein bisschen größer, wurde dann etwas kleiner. Und wir haben dann die Abende genutzt und wir haben ja dann auch, als hatte ich es ja schon gesagt, auch in einer kleinen Gruppe noch mal eine Nacht drangehängt, um nochmal ein paar andere Neuheiten zu spielen oder eben auch mal miteinander zu spielen. Denn da sind ja auch Leute dabei, die wir eben nicht so wie wir uns ja regelmäßig sehen, da auch dauernd sehen, sondern viele Menschen auch, mit denen wir eben nicht so regelmäßig spielen. Diese Gelegenheit haben wir dann genutzt und haben auch mal ein bisschen was anderes gemacht. Haben am Freitag eine ja, wunderbare Runde, eine sehr lustige Runde, in der wir dein Geburtstagsgeschenk gespielt haben, Stefan.
Ja, wir haben schon oft, glaube ich, darüber gesprochen. Inzwischen die Times Up Bordeaux-Honecker Edition durfte mal wieder ran. Ja, wir hatten eine sehr lustige Runde, sagst du. Genau. Wir hatten den Nico, den Manu Fritsch dabei, der Flo von Geller und Ort war auch mit dabei. Der Arne von den Bretterwissern, Sebastian Wenzel, war auch mit dabei, glaube ich.
Am Anfang, genau, und Carsten Grosser hat noch mitgespielt. Nee, der kam später, glaube ich,
Nee.
dazu, ne? Ja, der kam nach der Runde erst dazu.
Genau. Ja, und dann haben wir, genau, mit Julia und mit Patrick haben wir auch gespielt.
Ja.
Ja, haben wir auch nicht vergessen.
Aber erst später. Die waren bei der Runde nicht dabei.
Ja, ist auch nicht so wichtig,
Ist auch nicht
eigentlich.
wichtig,
Ich glaube,
wer
ist auch
dabei war.
wichtig.
Liebe Grüße, es war toll mit euch.
Genau. Und, ja, über dieses Times Up haben wir jetzt schon so oft gesprochen. Ich möchte nur ein einziges Highlight noch gerade rausstellen.
Oh
Aus
Gott.
dem Runde. Weißt du, was ich meine? Es ging
Es
natürlich
gibt.
um die erste Raterunde,
Ja.
bei der dann, Nico und Manu einen Begriff erraten mussten, den du beschrieben hast.
Genau, also wir hatten in dieser Bordeaux-Honecker-Erweiterung ja auch sehr aktuelle Spiele mit drin und dann ist ja, wenn man Times Up kennt, steht man ja manchmal so ein bisschen auf dem Schlauch. Wir haben da ganz wilde Sachen erklärt. Spiel mit Plastikkuppeln, Underwater Cities, keine Frage. Großes Spiel von Awaken Realms, Stefan Feld, Burgen von Burgund, was auch immer. Wir haben da ganz viele Dinge erklärt und dann das vermeintlich Leichteste. Da gucke ich dann Nico und Manu, die in meinem Team waren, erwartungsfroh an und sage, das aktuelle Spiel des Jahres. Beide so,
Kompletter Blackout.
kompletter Blackout. Also, ah ja, Bombasters, das war's doch. Also, kann ich auch verstehen. Das ist völlig auf falschen Fuß erwischt. Aber es war ein sehr lustiger Moment, auf jeden Fall für alle. Und die beiden haben sich angemessen geschämt, wussten aber natürlich über dieses Spiel und von diesem Spiel
Ja.
standen wir mal kurz auf dem Schlauch, weil natürlich
Ich glaube, Sie haben davon schon mal gehört.
wir haben das ja schon mal gehört.
Ja, genau. Ja, aber wir haben noch ein anderes gespielt, da war ich dann aber schon nicht mehr dabei, ne? Weil ich habe ja schon um 2 Uhr oder um 1:30 geschwächelt.
Ah, du hast ja die Segel gestellt.
Ja. Aber ihr habt dann ein Namensprobe, eine Namensprobe gespielt.
Ja, und zwar die ich ja am Sonntagsfrühstück jetzt ein bisschen erzählt hatte. Wer stiehlt mir die Show von Ravensburger, von Jens Merkel? Haben wir jetzt dieses wunderbare Quiz-Spiel, Wer steht in die Show gespielt, das echt viel Spaß macht. Ich habe Sonntagsfrühstück beschrieben in der Folge, glaube Sonntagsfrühstück 152 müsste das jetzt sein. Da habe ich darüber gesprochen, es ist ein Quiz-Spiel mit wenig Aktionselementen, Quiz-Elementen, eines, was doch die Spiele nicht sehr vorne vor allem unterhält und das auch die sehr nah angelehnt ist an die Show, Wer steht wie die Show. Und dieses Gefühl, das ich beim Schauen dieses Formats habe, das hat sich total auf mich als Spieler übertragen. Das Spiel werde ich demnächst auch rezensieren mit dem Daniel Büllner zusammen, der noch nicht im Podcast war, der wird aber zu Gast sein. Wir werden dann ausführlich darüber sprechen, aber auf jeden Fall für mich ein absolutes Quizspiel-Highlight jetzt schon sehr früh in der Saison. Aber das ist wirklich eine richtig coole Umsetzung eines TV-Formats. Viel Spaß gemacht. Dann haben wir nochmal bis nachts um 4, 2 Stunden gespielt. Und ich war irgendwann so müde, dass ich dann diese ganzen Quizfragen gar nicht mehr beantworten konnte oder gar nicht mehr so richtig wusste, was da für verlangt wird. Aber wir hatten auf jeden Fall viel Spaß.
Ja, ich hatte gestern Abend, der mal das von Glück und kann das nur bestätigen. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Laut überraschend lang. Ich glaube, wir haben fast 2 Stunden für die Partie.
Wow. Ja, so anderthalb, 2 Stunden
und das schon. Das war nie irgendwie langweilig, ja. Das war immer so viel Action drin und es hat wirklich so Laune gemacht. Hat mich auch wirklich richtig begeistert.
Genau, dann haben wir ja den gestrigen Abend, also es war ja dann mittags eigentlich schon vorbei, der Kosmos und Pressetag, genau. Am Samstag, so mit dem Mittagessen, da gab es einen kleinen Mittagssnack und da hatte ich erstmal ein schönes Highlight, weil in meinen Spielen des Lebens, in der Folge, die arbeitet man eigentlich so als Kosmos-Redakteur, hat der Ralf Querfurt hier sehr aus dem Nähkästchen geplaudert und hat in unserer gemeinsamen Folge auch sehr von seiner Leidenschaft für 2 Spiele berichtet, nämlich einmal für Carcassonne, wo er ja die Weltmeisterschaft mehrfach gewonnen hat, und für Tissot. Da hat er ja zumindest mal an den deutschen Meisterschaften teilgenommen und war ganz entsetzt, dass ich in meinem Leben noch nie Tissot gespielt habe. Das habe ich kennengelernt jetzt vor einigen Monaten, als der Willi Weber mal Pubquiz mit dabei gehabt. Aber da Tissot ein sehr ambitioniertes Spiel ist, so ein Leather Climbing Game mit sehr vielen Regeldetails und Feinheiten, die sich nicht alle sofort erklären lassen und die auch manchmal sehr kontraintuitiv sind, hat der Ralf angeboten, im Rahmen der Kosmos-Pressetage uns das mal zu erklären, dass wir mal eine gemeinsame Runde spielen. Und das haben wir dann gemacht nach Abschluss der Veranstaltung. Und das war doch sehr, sehr reizvoll. Also ich habe mich gleich in die Möglichkeiten von Tissot sehr verliebt. Wir hatten uns auf der Messe, obwohl das ist ja bei Robert erschienen, ein kleines Kartenspiel. Das werde ich mir da auf jeden Fall holen, weil da hatte ich wirklich viel Spaß drauf.
Ja, ich kann das schon, auch wenn die letzte Partie wirklich schon viele, viele Jahre her ist. Ich fand es immer ziemlich cool damals, aber du brauchst ja Zeit,
dich darauf reinzuwenden.
Dem mal zu widmen, was da eigentlich so alles drinsteckt, weil in den ersten Partien hast du erstmal gar keinen Plan, was da passiert. Allein die Regeln sind ja wirklich so vertrackt, da sind ja so viele Kleinigkeiten auch zu beachten. Ich habe dann irgendwann gesagt, also die Tissot-Regeln, es hört sich an, als hätten sich irgendwie 4 wirklich komplett betrunkene Redakteure hingesetzt und sich überlegt, wie man jetzt ein Spiel designen kann. Und komm, das nehmen wir noch mit rein. Das hört sich total bescheuert an. Ach, übrigens spielen wir auch gegen den Uhrzeigersinn und so weiter. Ja, was da alles. Also, aber es ist wirklich ein richtig cooles Ding. Also mir hat es auch wieder gut gefallen.
Ganz viel Metakommunikation, ja. Ganz viel taktische Finessen, die man erstmal verstehen muss und so. Also unheimlich reizvoll, weil es ist wieder so eines der Spiele, bei denen ich mir dann wünsche, ich würde das regelmäßig auf den Tisch kriegen, was sehr unrealistisch ist, weil man exakt 4 Spielende braucht. Aber es gibt ja so Runden, die treffen sich regelmäßig, wenn man die Doppelpunkte zum Schafkopf spielen oder so. Und genau so eine Runde, für so eine Runde ist dann Tissot eben das Spiel der Wahl. Ich werde mir jetzt holen und hoffe, dass ich ein paar Leute begeistern kann, das vielleicht ein paar häufiger mit mir zu spielen.
Genau, dann hatten wir gestern Nachmittag noch, ging es dann weiter mit den Spielerrunden. Und da haben wir dann ein bisschen getrennt voneinander gespielt. Ich bin mal eine Runde laufen gegangen, muss den Kopf mal etwas auslüften. Und da hattest du noch mal ein paar Titel auf dem Tisch, sehe ich ja genau.
Ja, genau. Ich habe mit der Michaela Pronier aus der Jury, die in der Nähe von Kiel lebt, die ich natürlich auch sehr selten sehe, und mit Sebastian Wenzel. Wir haben erstmal eine schöne Runde Chronologic gespielt in der neuen Ausgabe Cusco. Das ist ja einmal diese Paris-Ausgabe, die wir auch schon besprochen hatten miteinander. Schönes Deduktionsspiel, was mir wahnsinnig gefallen hat, war so ein Deduktionshighlight für mich im letzten Jahrgang. Und da ist jetzt eben eine neue Box erschienen, wieder mit 3 Szenarien, jeweils 5 verschiedene Varianten unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Unheimlich reizvolles Deduktionsspiel, aber gleich über die ersten beiden Szenarien oder die ersten beiden Spiele gespielt damit. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, hat mir richtig gefallen. Danach kam ein Spiel auf den Tisch, was wir auch schon miteinander gespielt haben. Das werde ich demnächst mit Johannes Blumenberg rezensieren, aber das steht schon fest, nämlich Cosmolancer, ein uns gemeines Spiel von Rainer Knizia, was bei Hasbro jetzt erscheint. Und eine Neuauflage ist von Auf Hille und Pfennig, was aus dem Jahr 94 ist und auch tatsächlich ein sehr, sehr gemeines Spiel ist, bei dem wir so Plättchen und Kollegen Punkte sammeln wollen, dem Gegner und Gegnerinnen das Leben schwer machen können, indem wir deren Punkteausbeute hart versauen. Also da werden wir noch ausführlich drüber sprechen, aber das haben wir ja auch schon gespielt, festgestellt, das ist bitterböse und kann dazu führen, dass man sich hinterher scheiden lässt oder die Familie sich trennt. Ja?
Ja, genau. Ich hatte wohl einen ersten Eindruck davon gehabt, weil fand man das vor 2 Wochen ungefähr.
Ja,
hat mir erstmal auch gefallen. Es hört sich jetzt böse an. Ich sage jetzt mal, man merkt eben so ein bisschen das Alter an, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Warum man es jetzt in Weltraumthema gesteckt hat, weiß ich nicht. Aber das hat auch. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen könnt.
Ja, und dann haben wir etwas Größeres auf den Tisch gepackt. Und du bist ja, kann man wieder sagen, 18 Kilometer laufen gewesen. Und dann merkt man schon, Du bist laufen gegangen, wir haben eine schnelle Runde Cusco gespielt, wir haben, oder zwei schnelle Runden Cusco gespielt, wir haben eine schnelle Runde Cusco Lancer gespielt.
Sehr schnelle Runde, weil ich ja auch so sehr schnell bin.
Nee, eben, aber dann, als du wiedergekommen bist, dann haben wir gerade eben nach, wir haben relativ nahtlos angefangen. Eben Cusco Lancer, zwei Partien Cusco, und dann haben wir mit ARX angefangen, der großen Neuheit im Spielworks Verlag. Und da haben wir erstmal sehr viel Zeit für die Regeln aufgewandt, denn der Arno Fritsch hat das allen nochmal erklärt. Ich habe das schon mal gespielt, aber das ist auch ein Spiel, wenn du das nicht regelmäßig spielst, dann brauchst du sicherlich die eine oder andere Regelausmischung. Und der Manu hat sich da ganz viel Mühe gegeben, das sauber zu erklären. Das ist auch gut gelungen. Und dann haben wir eine fantastische Runde ARX gespielt. Das werde ich auch bald mit Daniel Wöhner rezensieren. Da muss ich noch ein paar Mal vorher spielen. Da steckt ganz, ganz viel drin. Sehr taktisches Spiel, mitunter auch schwierig, gemein. Hängt sehr vom Timing ab, hängt sehr davon ab, wie gut die Mitspielenden das auch kennen. Also das ist ein Spiel mit unheimlich großem Potenzial. Was mir wahnsinnig gefällt, das war aber nicht bei allen, war auch so, dazu werde ich demnächst mal etwas ausführlicher sprechen, aber das hat doch einen gleichen Teil des Tages dann für uns eingeladen. Und da hast du ja die Zeit gut genutzt.
Ja,
während wir eine Partie ARX spielen, hast du ja gefühlt 30 andere Spiele gespielt.
Ja, ganz viel waren es nicht, aber es waren doch einige, denn ich habe mich dann noch mit Dezernix und ihren Partnern gesetzt und habe dann Der Preis ist nice als erstes gespielt. Jetzt habe ich natürlich mir ganz vorbildlich mal den Verlag rausgeschrieben. War, weißt du es noch?
Der Preis ist nice, das war, ich habe es ja nicht gespielt.
Ja, ich weiß.
War es bei Yellow möglicherweise oder?
Ja, vielleicht kann ich fangen hier. Also Der Preis ist nice, im Original 20 Bucks for that.
Ja, genau.
Es ist ein etwas chaotisches Spiel, würde ich es mal nennen, denn wir decken immer reihum einen Begriff auf. Ja, jetzt zum Beispiel den Begriff Seil. So, und dazu kommen dann noch zwei Adjektive. Das eine war aus Glas, glaube ich, oder Gläsern. Das andere war vergoldet. So, das heißt, wir bieten dann in der Runde, und es da geht auf um ein Seil aus Glas, das vergoldet ist. Da möchten wir einen Preis, einen realistischen Preis einschätzen. Das ist eigentlich das Ziel des ganzen Spiels. Ja, klingt erstmal ein bisschen weird, aber man könnte dann noch eine Frage stellen, und zwar an denjenigen, der eben dieses Produkt feilbietet, so ein bisschen mal nennen. Und zwar zum Beispiel, wie lang ist denn dieses Seil eigentlich? Ja, und dann kannst du dir irgendwas ausdenken, kannst du sagen, ja, das hat knappe 5 Meter. Dann kommt vielleicht so eine Frage wie, naja, wenn das aus Glas ist, kann man das denn dann überhaupt so irgendwo rumwickeln oder ist das so starr und zerbricht? Ja, dann sagst du halt, nee, das kann man entwickeln, das ist eine neue Technologie, eine Nanotechnologie, die entwickelt wurde, ja. Was ganz, ganz Neues gab's in der Geschichte der Menschheit noch gar nicht, das ist so weit entwickelt mit Nanorobotern. Was weiß ich, was denn ihr da ausdenkst dazu für eine Geschichte? Und dann ist irgendwann diese Frage rund vorbei und dann versucht man einen realistischen Preis dafür einzuschätzen. Ja, so bescheuert das eigentlich klingt. Na gut, dann schreibt dann jeder einen Preis auf, wir waren insgesamt zu 5. Und dann ordnet man diese Preise, die man dafür bieten würde, an von niedrig nach hoch. Und das Ziel ist eigentlich in der Mitte des Ganzen. Denn der oder diejenige, der in der Mitte liegt, bekommt dann 2 Punkte und die beiden direkt daneben 1 Punkt. Naja, und die beiden, die eben am höchsten oder am niedrigsten geschätzt haben, die gehen halt eher aus, was für uns nicht meistens dann war. Und das macht man dann immer so weiter. Und das hat eine gewisse Situationskurve, muss ich sagen, mit der ich nicht gerechnet habe. Also wir hatten da wirklich so gescheuerte Gespräche am Tisch, die aber irgendwie Laune gemacht haben. Wir haben doch später um einen Brief gefeilscht, der 3 Löcher hatte und ein bisschen angekugelt war. Und für den wurde dann hinterher ein Preis erzielt, weil, was du sicherlich auch nicht wusstest, dieser Brief, von dem wir reden, der war im Film Fluch der Karibik.
Natürlich.
Ja, hat eine wichtige Rolle gespielt. Du wirst dich an die Szene sich erinnern. Ja, und dann ist natürlich der Preis dementsprechend gestiegen. Also, ja, für Leute, die eben gerne solche wirklich absurde Spiele, das ist
gesagt. Ja, wie du es erzählt hast, dann das klingt total schräg, aber ich habe mitbekommen, dass ihr alle viel Spaß dabei habt, deswegen bin ich weiter von entfernt, euch zu beurteilen, dass ich das gespielt habe. Aber es klang erstmal nicht nach dem Spiel, was ich jetzt original so vorne auf den Tisch bringen müsste. Aber ich hatte schon so das Gefühl, ihr hattet da alle Spaß dran und deswegen fällt es natürlich total gerne auch ausprobieren.
Ja. Dann hatten wir noch eine Runde Gardlings, das ist bei Switch wieder erschienen. Ein Push Your Duck Back. Bilder. Und in diesem Bag, von dem ich ja spreche, also in diesem Beutel liegen kleine Pappplättchen, die wir zusammenpuzzeln können. Naja, und wir ziehen nach und nach diese Plättchen eben aus und versuchen, Edelsteine, die am Rand dieser Plättchen aufgedruckt sind, zusammenzulegen, um möglichst viele passende Edelsteine eben dann auch davor sich liegen zu haben. Denn jeder Edelstein gibt uns ein Geld in der Runde und dieses Geld können wir wieder ausgeben für bessere Plättchen, die wir dann aus dem Beutel tun. Genau, das ist eigentlich schon das ganze Spielprinzip. Und Es ist ein Wettrennen, ja? Weil du versuchst dann eine gewisse Zahl an Edelstein beziehungsweise Geld zu erzeugen irgendwann, wenn du natürlich deine Beute so manipuliert hast, dass da richtig, richtig starke Plättchen drin sind, um dann das Hauptplättchen zu kaufen. Und das kostet dann in jeder Runde, die man das gestaltet, entweder 17 oder 20 Geld. Ja, und wer das dann kaufen kann, hat dann die ganze Partie gewonnen. Das ist eigentlich das Ziel. Du darfst halt nur nicht überreizen, weil auf diesen Plättchen sind auch Probe drauf. Und wenn du zu viele Probe aus der Beute gezogen hast, ja, dann ist dann eine Runde vorbei und die werden von drei Geld abgezogen, wie bei Einkaufspreis. Also, du kannst ja nur was Schwächeres kaufen. Ja. Kennst du das?
Nee, gar nicht. Also kommt jetzt nach der Messe, die Spielpreise kommen traditionell nach der Messe bei mir an, nicht vor der Messe. Und insofern habe ich es jetzt noch nicht gespielt. Ich habe wahrgenommen, dass es es gibt, aber ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht spielen können. Und ich freue mich darauf. Familienspiel, Neuheiten zum Split guckt natürlich immer gerne.
Ja. Hat mir auch erst beim ersten gefallen, ich sagen. Dann hatten wir noch Shadow Cards von Amiibo.
Mhm.
Ein Stichspiel.
Da bin ich sehr neugierig. Das habe ich schon zu Hause liegen, aber konnte es tatsächlich noch nicht spielen.
Ja, es ist ein klassisches Stichspiel, wo wir mal wieder einschätzen müssen, wie viele Stiche wir eigentlich holen. Nur wir schätzen hier nicht die Zahl der Stiche, die wir holen, sondern wir versuchen abzuschätzen, wie viele Stichpunkte wir ergattern. Und Stichpunkte definieren sich so, dass man, wenn man einen Stich gewinnt, diese Karten zu sich nimmt und eine dieser gewonnenen Karten nach oben liegt. Also wenn man zum Beispiel eine 11 oben liegt, hat man 11 Stichpunkte geholt. Ja. Und wir versuchen, bevor es losgeht eigentlich mit unseren Stichen, zwei unserer Karten verdeckt vor uns zu legen. Und die Summe aus diesen beiden Karten ist die geschätzte Stichsumme, die wir dann gewinnen werden. Was natürlich zur Folge hat, dass wenn ich eine hohe Summe biete, ich dann auch hohe Karten wieder rausnehmen muss aus meiner Hand. Genau. Und ansonsten ist es eigentlich ein sehr ähnliches Prinzip wie bei Wizard oder Skull King oder wie sie alle heißen. Ja, und es macht natürlich die Sache so ein bisschen komplizierter, weil es einfach schwieriger ist abzuschätzen, wie hoch ist denn diese Stichsumme, die ich am Ende mache. Andererseits hast du ein bisschen mehr Variabilität, weil du natürlich dann gewisse Karten dir rausnehmen kannst aus dem Stich und nach oben legen. Ja, und natürlich bekommst du die meisten Punkte, wenn du die Zahl exakt triffst. Wenn du sie unterbietest, kriegst du ein bisschen weniger und wenn du die überbietest, kriegst du dann irgendwie noch so einen Mittelwert. Also es ist eine relativ komplizierte Wertung, finde ich, für so ein einfaches Spiel. Und das spielt man eben drei Runden lang und dann guckt man, wer die meisten. Ja, damit ist es schon zusammengefasst.
Ja, Stichspiele gucke ich mir immer gerne an. Auch die kleinen Kartenspiele von Amigo haben meistens mehr Aufmerksamkeit und da werfe ich gerne einen Blick drauf. Und insofern freue ich mich auch auf Shadowcast. Das können wir ja gerne die Tage mal zusammen spielen.
Ja,
und dann das kein Problem. Kann man zusammen einen kleinen Eindruck gemeinsam verschaffen.
Ja, man sieht schon, ich habe wirklich kleine Sachen gespielt.
Ja, das ist ja auch cool.
Ja, ne? Natürlich.
Ein bisschen was erzählen.
Hands Off war die nächste und Hands Off ist erschienen bei Buchgames aus, glaube ich.
Genau.
Ja, ist ein Schnelligkeitsspiel. Mhm. Ganz einfach. Du hast ein Raster von 6x6 Kärtchen vor dir. Das sind so verschiedene Drinksorten. Das ist Churros und Donuts und Cookies und so weiter. Und dann sind immer zwischen 1 und 6 drauf. Und was du letztlich machst, ist, du würfelst ein Pärchen, also ein Würfelpärchen immer, jede Runde. Da sind eben Zahlen von 1 bis 6 auf drei Würfeln und auf dem anderen ist eine dieser 6 Gebäcksorten drauf. Also sprich, wenn ich eine Donut 3 würfle, dann versuche ich möglichst schnell eben auf die Karte zu patschen, die drei Donuts abbildet.
Mhm.
Das ist eigentlich alles. Und dann hast du vor dir noch so Wertungskärtchen und du versuchst auf diesen Wertungskärtchen mit einem kleinen Würfel nach vorne zu laufen, weil wer als erstes alle drei Karten durchquert hat, hat nämlich gewonnen. Und das Gemeine ist halt, je mehr Karten du auflegst, desto mehr Hindernisse bekommst. Ja, legst du zum Beispiel eine Karte auf, die dir verbietet, in Zukunft noch Donuts zu werten. Das heißt, sobald da irgendwie der Donut gewürfelt wird, kannst du keine Punkte machen, aber du darfst zumindest verhindern, dass andere Punkte machen. Denn wenn du siehst, da wird jetzt der Donut gewürfelt mit einer 2 zum Beispiel, dann kannst du versuchen, auf diese Zweier Donut drauf zu hatschen mit deiner Hand, aber mit der anderen. Und in dem Moment musst du auch Hands Off sagen, glaube ich, dann weiß das Spiel auf. Und dann kannst du zumindest verhindern, dass andere Punkte bekommen. Ja, also, es geht um Schnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit, jetzt falsche Worte, eher so ein schnelles Erfassen der Auslage. Genau, und auf die Weise eben. Versucht man dann diesen Würfel nach hinten durchzuschieben.
Ja, wir sind ja zu diesem Spiel, was ich eben auch nicht gespielt habe, dann haben wir schon wieder den Rage gewechselt, weil das Hotel hat uns ja netterweise vor dem großen Raum, in dem das Christmas Event stattfand, dort erst noch spielen lassen. Abroad haben wir dort übrigens gespielt und sind dann auch davon umgezogen in einen anderen Raum. Und dort haben dann der Sebastian, der Manu, die Michaela und ich eine ordentliche und sehr ausführliche Partie Chicago Rising gespielt, das jetzt auch bei Spielworks erschienen ist.
Das übrigens heißt Raising Chicago.
Raising Chicago, das erzähle ich dir. Und dieses Spiel ist ein klassisches Beat-Spiel, bei dem ich versucht, aus einer Auslage verschiedene Karten zu ersteigern, Gebäude zu bauen auf einem großen Spielplan für eine Mehrheitenwertung und dann auf dem eigenen Aktionstableau nochmal Ressourcen zu sammeln. Das Spiel werde ich demnächst sehr ausführlich besprechen mit Fabian Ermantraub und Daphne, in deren Podcast Better Late, denn haben wir dann auch schon drauf geeinigt. Das haben wir ja auch schon zusammen gespielt. Das ist ein Spiel, was mir unheimlich gefällt. Und das werde ich jetzt gar nicht in die Details einsteigen, sogar mit Fabian und Daphne demnächst vor. Aber das habe ich gestern Abend oder nachgedacht, wenn wir gespielt. Das sind noch die 2 Minuten dauern und fast 3 sogar.
Ja, und in der Zwischenzeit habe ich noch 2 weitere kleine gespielt. Ich kann es auch mal ganz kurz anreißen. Das eine war Clear Four, ebenfalls wieder vom Verlag. In Clear Four versuchen wir möglichst schnell 20 Handkarten loszuwerden. Das Gemeine ist halt, man hat nur 8 davon auf der Hand. Die anderen liegen vor einem, und zwar teilweise verdeckt und teilweise offen. Naja, und man versucht immer, gleiche Karten loszuwerden. Zum einen ist das Gemeine, man muss immer die Karte, die auch in der Auslage liegt, unterbieten, also man muss da drunter landen. Das heißt, es wird naturgemäß sehr schwer, so eine 10, denn das ist die höchste Karte, loszuwerden. Zum anderen versucht man 4er-Sets, die in der Mitte liegen, zu vervollständigen, denn dann kann man die komplette Auslage abräumen und wieder bei 0 beginnen, also bei der Karte, der Zahl, auf die man gerade den Most hat. Naja gut, und dann gibt es natürlich noch so Feinheiten wie diese verdeckten Karten. Die sind in 2 Ebenen angeordnet. Die obere Ebene, die decke ich dann sofort auf und gucke dann, was drunter ist. Und vielleicht habe ich Glück und ich kann es direkt mit ablegen. Und die unteren, die muss ich wirklich blind ausspielen. Ja, da kann es passieren, dass ich sage, ich will jetzt die erste von meinen verdeckten Karten blind ausspielen. Naja, und wenn ich dann aber eben den Wert überbiete, dann muss ich die komplette Auslage auf die Hand nehmen. Kann halt so sein, dass ich dann wieder irgendwie 7, 8 Karten auf die Hand bekomme und es dann wieder schwieriger wird, die alle loszuwerden. Ein nettes kleines Familienspielchen. Ich habe es als sehr glückslastig empfunden. Wer sowas mag, ja, der kann sich das bauen.
Ja, und dann hast du noch ein Spiel gespielt, was jedenfalls meine Aufmerksamkeit geleckt hat, weil ihr mit so UV-Stiften am Nebentisch hantiert habt. Und da war ich dann auch sehr neugierig, denn dieses Spiel wurde mir in Nürnberg bereits vorgestellt und vernagt und sah unheimlich lustig aus, weil man, glaube ich, aus sehr abstrusen Sätzen blind mit einem V-Stift etwas auf den Zettel malen durfte und dann mit einer V-Lampe dann entsprechend auf sichtbar machen konnte, um dann zu erahnen, was haben denn der Manuel also gezeichnet. Ich habe es nur bei euch aus dem Augenblick gebeten, ich musste mich auf meine Partie sehr konzentrieren. Ich habe euch immer mal wieder nachgehört, was siehst du in dem Bild? Das interessiert mich nicht. Ich will mich jetzt gerade auf mein Beach-Verfahren bei Raising Chicago konzentrieren. Aber dir schien es da doch einigermaßen angetan gewesen zu sein am Nebentisch.
Ja, das waren wir. Das Ganze hat mich so ein bisschen erinnert. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube, Mutabo hatte auch diese Eigenart, dass man sehr abstruse Sätze formulieren und weitergeben muss und hat die Stille aus extrem. Hier war es jetzt so, dass diese Sätze entstehen. Ja, wir haben insgesamt 24 Karten in der Mitte liegen gehabt mit verschiedenen Begriffen drauf. Da hat man 4 Würfel geworfen, dann hat man eben aus jeder dieser Reihen mit jeweils 6 Karten einen Begriff rausgenommen und so einen Satz gebildet. Ja, ich kann das jetzt gar nicht wiedergeben, aber das waren halt komplett bescheuerte Sätze. Ich glaube, ein Einhorn kuschelt mit einem rhythmischen Schatz oder sowas zum Beispiel. Ja, also, und das musst du dann versuchen, in einer Zeichnung festzuhalten. Als wäre das nicht schon schwer genug, hast du eben diese V-Stifte, das hast du ja jetzt gerade schon beschrieben. Das heißt, du siehst eigentlich gar nicht, was du zeichnest. Ja. Und das ist das Spielprinzip. Und naja, ansonsten kennt man das ja, wenn es eben korrekt erraten wird, kriegt man einen Punkt. Für jeden, der bei einem selber korrekt errät, zeichnet man von einem Punkt. Und wenn man das schafft, ist alles in eine Zeichen zu integrieren und nicht irgendwie Einzelteile, dann gibt es nochmal einen Sonder. Ja. Ja, wir hatten Spaß, weil es einfach so bizarre Situationen wieder hat, bizarre Sätze. Mich hat es jetzt nicht so abgeholt. Ich bin nicht so eher Zeichnet-Spiel-Fan, muss ich sagen. Und ja, also der Gag mit der UV-Lampe ist auch Enel. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gepaucht hätte.
Ja, aber erster Punkt. Ich bin überhaupt kein Fan von Zeichenspielen. Ich fand jetzt tatsächlich im letzten Jahrgang Krake und Skizit waren da mal irgendwie ein Ult, die da rauskommen zu der ganz tollen Zeichenspiele, wo es eben nicht in erster Linie darauf an Zeichen, wenn ich jetzt aber höre, den Einwand uschelt mit einem rhythmischen Schatz. Da fehlt mir jegliche Fantasie, wie ich das da zeichnen können soll, zumal mit dem V-Stift. Dieses Anarchische, was das im Spiel in dem Mond das kann man nachvollziehen, wenn man weiß, dass der Verlag Kampfsimul ist, die auch Cards Against Humanity rausgebracht haben. Das heißt, die sind so spielen etwas anarchischen Faktor, glaube ich, ganz gut unterwegs. Aber das ist jetzt, so wie du es geschildert hast, habe ich total nachvollziehen, wenn Leute da sitzen und Spaß haben und lachen. Das ist aber kein Spiel, was mich jetzt originär reizt. Und Zeichenspiele kriegen meistens nicht so sehr meine Figur und meine Aufmerksamkeit. Das ist ja nicht irgendwas, das war originell, was ich auch gut umsetzen kann. Aber da ich eben sehr, sehr schlecht zeichnen kann, ist das jetzt kein Spiel, dem ich da ganz viel aufmerksam musste.
Ja, und dann hatten wir eben noch unsere Abschlussrunde. So, Russe. Da hatten wir noch mal zwei Titel auf dem Tisch.
Gestern Abend die Abschlussrunde.
Ach so. Weißt
du, und dann okay. Noch mal, wer steht, wie genau. Spielt, ne? Haben gestern Mittag, sind wir jetzt ein bisschen drüber gegangen. Abroad haben wir noch mal gespielt.
Stimmt.
Das, ja. War natürlich viel Wahl von Time Games, die Neuheit, wo wir, ja, durch die Welt reisen und dort versuchen, verschiedene Festivals zu besuchen, unsere Tage auf unsere Teilaktionsmarker und der Landkarte zu verteilen, um Punkte zu sammeln. Das werden wir auch demnächst mal etwas ausführlicher besprechen. Ja, und heute haben wir dann eine sehr schöne Partie Ghostbumpers noch gespielt. Davor haben wir ja nach dem Pegasus-Tag schon gesprochen. Das war das neue Spiel von Ikon Markus Pant. Ein sehr schönes, kleines, sehr cleveres Stichspiel mit einer tollen Gestaltung von Annika Herr von Triple Games bei Pegasus im Vertrieb. Wir haben auch schon ein bisschen was zu erzählen. Staying Alive haben wir noch mal gespielt. Wir haben noch mal das Tag-Team gespielt über den Vormittag am Frühstück.
Ja.
Ja, und dann hatten wir noch eine, wie ich finde, würdige und legendäre Schlussrunde, nachdem wir noch ein bisschen da zusammengesessen haben. Julia Zerlik war da, auch der Patrick, der Partner, der Manu Fritsch und wir beide. Dann haben wir noch ein bisschen gequatscht. Ein würdiges Abschlussspiel kommt jetzt auf den Tisch. Und da haben wir dann für etwas entschieden, was dieser Anforderung auch voll ganz gerecht wurde. Nämlich Thunder Road Vendetta, das jetzt bei Frost Games erscheint, ein völlig chaotisches Mad Max Autorennen ist, wo wir nicht in erster Linie ins Ziel kommen wollen, sondern eigentlich ist es die perfekte Fortführung des Titels, den wir davor auch noch weiter gespielt haben, nämlich Staying Alive. Das müssen wir nämlich bei Thunder Road Vendetta auf.
Genau, wir crashen uns die ganze Zeit, um versuchen, uns von der Strecke zu drängen. Wir versuchen, unsere, die anderen Autos abzuschießen, denn wenn wir direkt hinter ihnen fahren, können wir auf sie schießen. Ja, du hast gesagt, komplett chaotisch. Allein schon dadurch, dass wir ja eigentlich fast alles auswürfeln. Aber lustigerweise macht das überhaupt nichts aus drüber. Es kommt einfach, es gibt so viele Unwägbarkeiten rein. Er teilweise auch Kettenreaktionen, dann crasht man einen in eine Ölpfütze, dann schlittert der wieder rum auf ein Feld, wo dann, ein anderer Mitspieler ist und der wird dann ausgeschleudert wieder rum aus den, in eine Fall hinein. Also, das sorgt einfach für mich die Laune, wenn man sowas mag. Das ist eine Tat, kannst du ja überhaupt
nichts. Gar nicht, es ist witzig, es ist ein schöner Ami-Trash-Titel mit Würfeln, mit verschiedenen Fähigkeiten, die man mit den Fahrzeugen machen kann. Kleinen Crashs auf dem Spielfeld, die dadurch unterschiedlich sind, dass wir eben unterschiedliche große Autos haben. Die kleinen Autos sind schwerer zu treffen, die großen sind etwas besser zu treffen. Dafür dominieren die großen Autos bei den Crashs gegenüber den kleinen Autos. Also da gibt es sehr viele coole Elemente und sehr viele lustige Situationen, wenn da ein Auto vom anderen hin und her crasht, hin und her geschleudert wird, dann in der Ölpfütze landet und seitlich gegen eine Sprungschanze knallt, um dann aus dem Spiel eliminiert zu werden oder zu brennen oder was auch immer. Also da steckt viel drin. Das ist ein Spiel, über das wir aber auch demnächst nochmal sehr ausführlich hier sprechen im Broadcast. Wollen wir jetzt gar nicht total vertiefen, aber es war auf jeden Fall eine würdige Partie. Es gab ein Fotofinish, die hat im letzten Zug einen Schritt gefehlt, ein einziger Schritt zur rettenden Ziellinie, sodass die Julia Zerlik da noch ganz geschmeidig an dir vorbeiziehen konnte. Und das war wirklich ein würdiges Fotofinish. Ich bin vorher schon längst ausgeschieden, der Patrick auch, der Manu dann ebenso. Der ist dann ausgeschieden, weil sein Auto gebrannt hat. Der hat nochmal
nicht nur eins,
sie haben alle gebrannt und dann ist er nochmal oder elegant irgendwann noch vorbeigleiten und bei diesem Vorbeigleiten ist sein Auto explodiert. Also es stecken so viele coole und lustige Elemente drin, dass das wirklich ein würdiger Abschluss für dieses wilde Wochenende war, bei dem jetzt erstmal die Kosmos-Neuheiten in der ersten Hälfte dieses Wochenendes im Fokus standen und die Gastfreundlichkeit vom Kosmos-Verlag dann unser selbstgestaltetes Wochenende mit vielen, vielen Titeln dann jetzt am Samstag, beim Mittag, Abend, Nacht und Sonntagvormittag. Und ich bin jetzt, man hört es vielleicht auch an der Stimme, ein bisschen erschöpft, ein bisschen müde, aber auch sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar, für diese doch drei sehr coolen Tage.
Ja, geht mir genauso. Ich bin auch echt in Berlin. Tolles Jahr, ne? Wir sind jetzt gerade nach draußen. Wir sind ja fast zu Hause.
Ja.
Wir sind direkt vor den Toren Wiesbadens.
Wir sind direkt vor den Toren Wiesbadens. Wir sind fast da. Und ja, wenn diese Folge, so wie wir sie jetzt aufgenommen haben, gehört wird, dann heißt das auch, das hat geklappt mit diesem Aufnahmegerät.
Ja, hoffen wir es mal.
Und das setzt natürlich große Hoffnungen dann auch in sämtliche weiteren Podcast-Folgen, die wir von irgendwelchen Blends auf dem Rückweg aufnehmen können, diesem Gerät. Das wäre ja fantastisch. Die Messe in Essen steht unmittelbar vor der Tür. Es stehen bis dahin noch einige Spieletage und Abende an. Wir beide dürfen, das können wir natürlich auch mal sagen, am 3. Oktober ein großes Highlight noch erleben. Am 3. Oktober findet in der Phantasos Arena in Wiesbaden. Das ist eine, ja, ein Studio, in dem man Miniaturen bemalen lassen kann oder lernen kann, es selber zu tun. Die sind in Wiesbaden, in Biebrich. Und da wird am 3. Oktober den ganzen Tag Blood on the Clock Tower gespielt. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf Storyteller am Start. Und wir beide sind auch dabei als Storyteller.
Genau, und das wird so meine Premiere zumindest jetzt, ja, unter Fremden, nenne ich es jetzt mal. Ja, ich habe das in Kollegen und im Freundeskreis schon ein paar Mal gemacht. Bin ein bisschen nervös, muss ich sagen.
Ja, zumal das Ganze ja auch durchgeführt wird in Anwesenheit von Hans Höll. Der Hans, Dr. Hans Höll, ist ja Geschäftsführer von Funtails und einer der Gründer und hat auch viele Spiele mitentwickelt. My Goldmine beispielsweise kennt man von ihm, er war jetzt eben auch als Übersetzer bei Clock Tower mit aktiv, als selber auch als Storyteller mit antreten. Die DiMa, die das Ganze organisiert hier aus Wiesbaden, ist eine, ja, Initiatorin von oder eine Vorantreiberin für Clock Tower hier, ein Dreiviertel, wenn wir das also am 3. Oktober schön machen. Man kann sich da einfach anmelden, da findest du auch bei mir auf Instagram-Account, bei dir meine ich auch, findet man da so ein bisschen die Rahmenbedingungen, ist kostenlos, man braucht auch keinerlei Vorerfahrung, wir werden genügend Einsteigerskripte auch parat haben für Leute, die noch nie Blood on the Clock Tower gespielt haben. Es wird auch fortgeschrittene Runden geben von Leuten, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Also, wenn dich das reizt und du mal einsteigen willst in diese Thematik, dann ist der 3. Oktober der perfekte Tag, findet ab morgens früh bis abends spät statt in Wiesbaden-Biebrich in der Phantasos Arena. Also da gibt es auf dem Account von mir oder auch von der Dima oder von dir gibt es da reichlich Informationen. Meldet euch an, es ist kostenfrei, kommt vorbei, das wird cool. Ja, und dann können wir auch noch erzählen, gibt es noch zwei weitere Ankündigungen. Die eine Ankündigung ist, dass im Beeple-Netzwerk wir die Beeple Road Tour Essen hier haben, wo wir jeden Tag eine, später auch zwei Verlage mit ihren jeweiligen Neuheiten vorstellen. Das heißt, wenn du dir dann Überblick verschaffen willst, was dort erscheint bei den Verlagen oder vielleicht so deine Route auf der Messe ein bisschen planen willst, dann ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da mal reinzuhören. Jeden Tag ein anderer Verlag, ein anderer Titel und oder andere Titel von Verlagen, sodass du also genau weißt, welcher Verlag welche Titel mit dabei haben wird. Und wir haben auch das schon angekündigt, auch das möchte ich gerne nochmal wiederholen, dass die Pressetage, die jetzt im Herbst stattgefunden haben, werden wir ja oder haben wir ja aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die eine Perspektive haben wir im Podcast stehen, das der B-Rex-Tage und auch zu Queen Games, der Vegas, Entschuldigung, B-Rex-Tage und Vegas haben wir bei den Alkoholikern veröffentlicht und wir haben in diesem Podcast jetzt Kosmos-Pressetage und Queen Games-Pressetage mit den jeweiligen Neuheiten. Also da kannst du gerne mal reinhören, auch gespannt sein, welche Titel wir da noch so kennengelernt haben, was unsere kleinen Trüffelnäschen so Highlights für diesen Herbst, für diese Spielemesse erwürfelt haben. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet und ich jedenfalls freue mich schon sehr auf die Messe, die in nicht ganz 4 Wochen in Essen stattfindet. Du bist ja schon voller Vorfreude, oder?
Ja, natürlich, absolut. Auf jeden Fall.
Ja, kommt einiges auf uns zu. Jetzt haben wir eine schöne Autofahrt hinter uns gebracht, Stefan, sind nahezu am Ziel. Und ich denke, wir können auch ein sehr schönes, sehr lebendiges, vielleicht auch ein bisschen anstrengendes, aber auf jeden Fall inspiriertes Wochenende zurückblicken. Und deswegen sage ich auch dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Zuhören. Wir wünschen dir natürlich viel Spaß hast mit diesen Titeln, dass du vielleicht ein oder andere dir auch mal anschaust und kennenlernst. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was du zu den Einzelnen sagst. Und Base wünsche mir jetzt erstmal eine gute Zeit. Pass auf euch auf, bleibt gesund, bleibt inspiriert, inspiriert andere. Und auch heute hat das letzte Wort mein Gast, Stefan Hanfl aus dem Auto.
Ich sag tschüss, wir sind fast da und wir sehen uns in Essen.